damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Na?
Na?
Na? Wie geht's uns?
Ach ja?
Ja.
Froh, dass alles vorbei ist.
Ja, wir zeichnen diese Folge nach der Pride-Saison auf. Ich bin auch sehr froh, dass alles vorbei ist.
Na, für Berlin, ne? Ich glaube, der letzte CSD ist im November.
Also ja, aber
ja, das geht das ganze Jahr durch.
Sagen wir mal, die schlimmen, sehr arbeitsintensiven Teile der Pride-Saison sind für uns alle jetzt erstmal vorbei.
Ja. Das stimmt.
Wenn wir hatten einen schönen Live-Podcast.
Wir hatten einen ganz wunderbaren Live-Podcast im Berliner Pride Month.
Schade, dass ihn keiner aufgenommen hat.
Mit zwei tollen Gästen, Holger Wicht und Carsten Schatz. Denen nochmal danke an dieser Stelle.
Genau, wir hatten ein ausverkauftes Open-Air-Haus ohne Bar und Toilette, dafür aber mit echt schönen, tollen Gästen, die mit uns da saßen und auch die im Publikum waren. Wir haben einen sehr schönen Film geschaut, wir haben We Were Here, einen Film über den Beginn der AIDS-Krise in San Francisco. Und es blieb kein Auge trocken, wie man so schön sagt. Nee. Das ganze Kino hat geheult.
Ich auch. Mir wurde auch noch gesagt, dass die Trostlosigkeit des Ortes ensemblete mit der Trostlosigkeit der Thematik.
Ich fand den Ort gar nicht so trostlos. Gäbe es da eine Bar und eine Toilette, wäre es da eigentlich sehr niedlich. Aber
nein, ja. Wir versuchen mal nächstes Mal eine Disco-Kugel drüber zu spannen, sagen wir mal so.
Und haben einen Eimer dabei, den wir dann mal.
Genau. Ne? Barbie kann dann wieder live auf der Bühne in irgendwas reinpullern.
Das habe ich ja.
Das wäre auch nicht das erste Mal.
Jahre nicht.
Ja, heute, aber das war sehr schön. Hier und zusammen und haben eine Toilette, wenn wir mal müssten. Genau. Insofern haben wir es sehr, sehr, sehr behaglich. Trotz des, von Tragik umwehenden, sehr schönen Themas, das wir heute haben.
Ja, wir haben vor längerer Zeit, haben wir mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich unseren Jahreskalender immer vor Augen haben müssen, die wichtigen Daten und dann diesbezüglich auch Folgen machen müssen. Das hat immer nur so ein bisschen geklappt, aber Tatjana hatte dann den rettenden Einfall und hat gesagt, Marilyns Todestag ist am 5.8., wir müssen eine Marilyn-Folge machen.
Ja.
Großartig, und das machen wir jetzt.
Ja, ein Special über Marilyn Monroe. Die, wie ihr es schon ahnt, natürlich bekannt sein muss, wenn ihr euch LGBTQXYZ nennt, weil muss. Und heute werdet ihr höchstwahrscheinlich ein paar Sachen über sie erfahren, die man so einfach, wenn man nur die TV-Spielfilme liest, nicht weiß. Insofern.
Ich glaube, niemand liest noch die TV-Spielfilme.
Ich putze immer links aus der TV-Spielfilme. Immer.
Ich finde das total schön.
Die Bewertung gut da meistens.
Weil die TV-Spielfilm ist für mich ja ungefähr 5 Jahre vor der Hör zu.
Ja, und die habe ich vorher gelesen.
Und die durchschnittliche Leserinnenschaft der Hör zu ist, glaube ich, so durch.
Vorsichtig.
Ist, glaube ich, so 72.
29.
Oder? Liebe Diversität. Die Diversität auf unseren versammelten TV-Magazinen, die es noch gibt. Es ist immer eine Frau mit wehenden blonden Extensions auf dem Cover.
Vor Blau.
Im roten Kleid vor Blau, genau.
Genau, oder umgekehrt bei TV-Movie, weil die klauen sich, die haben dasselbe Titelbild im Prinzip,
also nur alle die Haarfarbe anders. Das Tolle ist ja, wenn du bei Lidl an der Kasse stehst oder so irgendwo, wo so ein Zeitschriftenaufsteller ist,
alle
sind
gleich.
So 20 Magazine, die alle, also austauschbar, Lena Gerke, Michelle Hunziker und irgendeine andere
Uschi. Ja, mehr ist nicht.
Und man denkt sich echt so, wow.
Es ist so krank, also es ist wirklich
really,
krank.
Really,
ich meine
really,
das auch nicht so ernst.
Ja, und bei mir in Lichtenberg, die Omis kaufen dann immer zwei Sachen, nämlich irgendeine Variation des Goldenen Blattes, auch davon gibt es ja irgendwie 800 verschiedene
mit Helene
Varianten.
Mit Helene Fischer.
Oder
mit
Königshaus.
Mit immer der gleichen Helene Fischer-Geschichte.
Florian und sie, wird's doch noch was.
Ja, genau. Wow. Gott, wir sind ab von Marilyn.
Ja,
so am 5. August 1962, und das ist jetzt halt schon 60 Jahre her, unglaublicherweise, da war nicht Helene Fischer auf dem Titel aller bunten Blätter, sondern Marilyn Monroe tot. So. Und das war halt ein, ging weltweit rum, weil die eine der wenigen aus dem goldenen Zeitalter Hollywoods ein ikonischer Star war, innerhalb von 10 Jahren im Prinzip geworden ist, weltweit und bis heute relevant. Also auch bis heute relevant in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sieht man irgendwie eine Marilyn-Kopie rumhängen. Und das ist schon ein Vermächtnis, was so groß ist, dass man denkt, jeder müsste sie eigentlich kennen, aber vielleicht nicht in allen Facetten. Und deswegen sind wir heute hier.
Wir stellen mal ich stelle jetzt zumindest mal eine Frage, die mich interessiert. Im Zusammenhang mit Marilyn, glaubt ihr eigentlich, dass die so berühmt wäre, wie sie ist? Wäre sie nicht gestorben.
Nie im Leben.
Ja, glaube ich auch.
Also diese Tode des Club 27 und gut, sie war 36, als sie starb, aber es gilt alles noch, diese jungen, prominent Gestorbenen, ich glaube, die haben einen Nimbus der Unsterblichkeit dadurch.
Ja, es trägt zur Ikonisierung ja, auf jeden total. Fall bei, ja. Früh gestorben zu sein.
Ja, du kannst eben das Elend, was du bei anderen durchaus leider Gottes miterleben musstest, also wenn ich an Liz Taylor denke, die war ja so ähnliche Kategorie und klar war es unterhaltsam zu sehen, wie sie fett wurde, wie sie wieder dünn wurde, wie sie wieder fett wurde, wie sie einen Bauarbeiter heiratet, wie sie bei Michael Jackson aussieht.
Mit Mini-Plee.
Das war alles lustig, aber es hat alles natürlich diese Wahnsinnsschönheit und dieses Wahnsinns, diese Aura des Hollywood-Stars so kaputt gemacht. Mhm. Und das wäre bei Marilyn nicht anders gewesen, ganz ehrlich. Also in manchen Dokus sieht man ihr Double von damals, die lebt noch. Und wie die aussieht heute, kann man sich vorstellen, die versucht das eben, diesen Look zu halten, jetzt mit 98 plus X. Ihr wollt es nicht sehen, wirklich. Und so würde Marilyn vielleicht mit Pech auch aussehen.
Also ich bin da ja immer, also irgendwie, vielleicht bin ich auch naiv, aber ich bin ja immer guter Hoffnung, weil die war ja zum Zeitpunkt ihres Todes auf dem Wege dahin, sowas Ähnliches wie eine Charakterdarstellerin zu werden und sich von diesem blonden Image zu verabschieden.
Das schon.
Und ich denke,
glaubst du, sie wäre Catherine Hepburn geworden?
Nee, die wäre nie Catherine Hepburn geworden. Dazu hat sie überhaupt nicht den Hintergrund gehabt. Aber was die hätte werden können, wenn die vielleicht irgendwann mal an einen Arzt geraten wäre, der ihr mit so ein paar bestimmten Sachen wirklich deutlich geholfen hätte, wäre, ich glaube, und wir reden ja heute darüber auch noch, ich glaube, die wäre eine sehr gute Charakterdarstellerin geworden, die dann auch keine Angst gehabt hätte vor dem Alter. Also die wäre nie eine Theaterschauspielerin geworden, dazu war sie viel zu nervös und angespannt und so, aber ich glaube, die hätte mit 60 noch sehr interessante Rollen gespielt.
Und das glaube ich auch.
Ich glaube, die hätte sich nicht zurechtzonen lassen.
Ja, das glaube ich eben nicht. Also ich fürchte, wenn du, also bei allem, was man so nicht von ihr kennt, das öffentliche Bild ist ja das dumme Blondchen, aber da war ja so viel mehr dahinter. Da war auch dieser eiserne Wille und das Talent, eben eine Charakterdarstellerin zu sein. Hat sie auch schon zu Lebzeiten gezeigt, ist aber untergegangen und wäre später deutlich besser rausgekommen, wie bei Naomi.
Ja.
Da bin ich auch relativ sicher. Aber wenn man sich überlegt, dass sie die Schlagzeilen kurz vor ihrem Tod waren, beherrscht von den ersten Nacktaufnahmen in einem Film des Major Hollywood Studios, das gab es vorher auch noch nicht. Also das heißt, diese Optik war für sie so essentiell wichtig.
Ja, natürlich.
Das war eine Stütze in ihrer Selbstbestätigung. Also allein dieses Kleid, was jetzt Kim Kardashian kaputt gemacht hat, die dumme Person, die da irgendwie ihren dicken Popo nicht reingehungert hat ordentlich. Das Kleid alleine war ja schon Ausdruck von, ich bin Körper. Und klar ist ja auch, ich bin Geist, aber dieses ich bin Körper ist so stark. Die ganze Welt guckt auf deinen Körper, das heißt, du versuchst, das zu halten, so lange wie es geht, das glaube ich schon.
Ich finde es ganz spannend, das mag auch was mit unser aller sexueller Orientierung zu tun haben, aber für mich ist Frau Monroe halt vor allem ihr Gesicht, nicht ihr Körper. Mhm. Und diese unglaublichen Augen und diese unglaubliche Struktur in diesem Gesicht, das wäre ja erhalten geblieben, das hätte sie auch mit 40 oder 50 noch
aber
gehabt.
Wie du schon sagst, du bist halt leider Gottes gestraft mit der Homosexualität und das bedeutet, dass du sie nicht als Fuckable wahrnimmst in erster Linie.
Strafe aber gerne mal, aber nur auf Nachfrage.
Milliarden von Menschen männlichen Geschlechts sehen eine Bumsbiene, die einfach für Sex steht. Und,
das gibt ja auch so viele,
hat sie auch bedient. Also das fand ich auch geil.
Die nicht gestorben sind. Also eine Brigitte Bardot zum Beispiel, die ja auch als eine der schönsten Frauen überhaupt galt, die halt auch wirklich nicht gut gealtert ist und auch diese Dinge, die sie dann so gesagt und getan hat, wo man sich denkt, Girl, mit dir sind wir fertig. Also ja, es ist vielleicht nicht die Gnade der frühen Geburt, sondern die Gnade des frühen Todes in diesem Fall.
Man kurz nochmal zu der
Kardashian-Sache, ich fand das ganz spannend. Also Kim Kardashian hat ja das berühmte Kleid, das sie bei dem Happy Birthday Mr. President-Ding anhatte, hat ja Kim jetzt für die Met-Gala sich da reingepoolt und hat es kaputt gemacht, ja. Ich fand aber einen Teil der Diskussion online fand ich ganz spannend, weil die Leute ja, also Kim Kardashian ist für die absoluter Trash und Marilyn Monroe ist der Engel, die Ikone. Ich finde, die beiden haben sehr viel Gemeinsamkeiten, ja, haben sie auch.
Also, du müsstest, ne, mir erklären,
warum. Marilyn, warum? Naja, ich meine, Marilyn war zu Lebzeiten auch
Trash.
Die war Trash. Ja. Die war, also
sie war auch die bestbezahlte Schauspielerin ihrer Generation.
Lass mich doch dann ausreden. Eine mäßig talentierte in der öffentlichen Wahrnehmung Dame, die aufgrund ihres Körpers und ihrer Sexualität berühmt geworden ist und aufgrund der Affären, die sie hatte. So haben es viele Leute gesehen. Ja, und allein die Tatsache, dass sie sich ein Nude Illusion Kleid hat schneidern lassen, um ihre eigentlich geheime Affäre mit dem amerikanischen Präsidenten quasi auch vor den Augen der Öffentlichkeit nochmal schön für Media Presentation und so und für Aufmerksamkeit und für Fame, ja, und für Skandale zu benutzen, ist ja auch ein Kardashian-Ding.
Ja, also total.
Ich finde, die haben mehr gemeinsam, ja, als man.
Man muss überlegen, dass diese Kim Kardashian, ich finde die ja auch fies, aber Liz Taylor war ja aktiv auf Twitter im Alter.
Ach echt?
Und hat Kim Kardashian gefeiert, weil sie sagt, du bist genau wie ich, mach, lass dir nichts erzählen. diese billige Variante, die ist super und du bleibst so, wie du bist und so weiter. Also die hat das auch gesehen, diese Parallelen, auch zu sich und auch eindeutig klar zu Marilyn. Also es hat schon Parallelen sicherlich, aber trotzdem ist diese Chuspe, diese Hybris, sich dieses Kleid aus dem Museum für Millionen einfach mal so zu schnappen und anzuziehen, das finde ich einfach pietätlos.
Ja, ja.
Das meine ich damit.
Und dass sie auch eine Locke von ihrem Haar hat und so, das ist alles so.
Ja, so, das ist so wie das weiße Klavier von Mariah Carey.
Es ist sehr stalkery und sehr disgusting.
Aber wir wollten noch mal kurz, genau, ganz kurz
Spiel,
am Anfang.
Das Spiel spielen,
genau.
Das Spiel. Das Paul, Spiel. Erklär doch mal das Spiel.
Erklär mal die Regeln vom Spiel.
Es gibt wenig Regeln, es gibt nur eine Frage, okay, aus der dieses Spiel besteht, nämlich in welchem Film von oder über Marilyn würdet ihr gerne leben? Das erklärt ja dann vielleicht auch eure Vorliebe in diesem Leben,
ja,
welchen Aspekt ihr besonders interessant findet.
Okay, also soll ich vorpreschen, Leute? Okay,
wenn du so fragst.
Wenn es nicht leider mit ihrem Tod geendet hätte, würde ich Niagara ganz toll finden, weil das spielt so eine böse Femme Fatale.
So
die Männer in den Wahnsinn treibt und zum Schluss leider Gottes erwürgt wird. Deswegen den nicht. Aber ein ähnlicher Film, wo sie eigentlich ein blödes Leben hat, aber was ein schönes Happy End ist, ist Fluss ohne Wiederkehr mit Robert Mitchum. Mhm. Und Robert Mitchum war damals einer der heißesten Böcke, die jemals ihren Marmorarsch auf einen Pferdesattel geplatziert haben. Also der sah Western richtig gut aus. Er hatte so eine Elvis-Fresse, so, aha, dieser kleine fiese Mund, aha, und so, weißt du, der hatte so dieses, so leicht ölig, aber fick dich bewusstlos.
Wir hatten das in der letzten Folge schon, da hast du irgendwie Richard Burton gesagt, nicht
die ganze Richard Zeit. Burton, auch so toll. Diese pockennarbige, grunzende, walisische. Hat mal jemand einen Fächer? Also auf jeden Fall, dieser Robert Mitchum ist heiß. Und der rettet sie aus einem Prostituiertenleben in ein Wigwam am Fluss der drei Indianer und vier Rentiere. Und da leben sie dann glücklich bis an ihr Lebensende. Und sie hat nichts anderes zu tun, als dem Kinder zu machen und das Feld zu beackern. Also das wäre so mein
Was man so macht in einem Zelt, genau, am Fluss, wo man nicht mal ein Plumpsklo hat.
Genau. Die haben in ihren Fluss gekackt da und danach halt gewaschen. Das ist alles
ausgespült, das und sich
wäre
gefreut.
So, das wäre im Prinzip meine Idealvorstellung eines Lebens. Mit Robert Mitchum alleine irgendwo Siedler sein, Siedlerin sein. Ja,
so. Schatzi, lass mich voraussagen, wenn du das erste Mal den Fluss gekackt hast, ist dir das über.
Och.
Speak for yourself. Kommt drauf an, wer damit kackt.
Solange das Wasser schnell genug fließt, ja, genau, bin ich okay damit. Frau Schulz.
Ja, ich nehme eine Produktion über Marilyn. Meine Antwort auf diese Frage ist Smash.
Yes!
Because I love Smash. And I know it's trash, but it's beautiful trash.
Smash is beautiful trash. Ist das die Serie? Ne?
Ja. Die habe ich da, glaube ich, schon gesprochen.
Ja.
Ich liebe, oder du?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen. Es ist eine Produktion darüber, wie eine...
das Marilyn Musical
eine Bombshell. Gruppe eine Gruppe von Unlucky Bastards versucht ein und das dann auch tut, ein Musical über Marilyn auf die Broadway Bühnen zu bringen. Die Hauptrollen spielen Catherine McPhee und Megan Hilty. Megan Hilty ist sowieso my spirit animal.
I love
it.
Angelica Houston spielt
mit. Und es ist mit allen Es ist mit fantastischen New Yorker Broadway-Schauspielern besetzt, die alle singen und alle tanzen können.
Das heißt aber, dass du gerne in so einer Produktion am Broadway mitmachen würdest dein Leben lang sozusagen, weil das ist ja der Hintergrund.
Das heißt, dass ich ein Theaterkind bin und diese Hinterbühnengeschichten fantastisch und super interessant finde.
Du wärst dann der Typ, der mit Grace zusammen die Texte schreibt.
Ja, so. Wahrscheinlich. Ich wäre wahrscheinlich eher, da ich kein Komponist bin, der Deborah-Charakter, weil die ist ja die Texterin.
Ja.
Und dieses, kannst du mir mal innerhalb von, wir haben übrigens in 2 Stunden Premiere und brauchen noch eine letzte Nummer, schreib mal schnell noch einen Text, das könnte ich, glaube ich, ganz gut. Das wäre, glaube ich, geil. Und außerdem, also Frau Houston sieht in keiner Produktion der letzten 20 Jahre so geil aus wie da und kippt auch niemandem so oft Drinks ins Gesicht. Wie
immer der Martini. She's a New Yorker.
Ja.
Ist aber der Martini, ich lieb's. Ja, Smash ist eine gute Antwort und ich wünschte, ich wäre drauf gekommen. Ich bin ja, das werdet ihr gleich merken, was Marilyn angeht, nicht so bewandert wie meine beiden anderen Co-ModeratorInnen hier. Hi.
Hi.
Insofern mein Go-To, mein Nummer 1 Marilyn-Film sowieso ist Some Like It Hot und ich finde sie in dem Film so wahnsinnig gut und sie so wahnsinnig schön und ich finde auch dieses Ambiente in dem Film, dieses ich bin irgendwie von der Liebe gebeutelt und ich bin tragisch.
Gebeult?
Gebeutelt. Und gebeult auch, immer. Aber ne, dieses tragische, ach ja, und die Männer haben mich und es ist alles so schwierig, so schön zu sein. Und ich habe meine Ukulele und ich freue mich und ich sauf ein bisschen und sehe dabei rasend aus.
Und ich verkaufe Küsse beim Milchstand und stehe auf Saxophonspieler ohne Geld.
Und frage mich, wie diese großen Fische in die kleinen Dosen kommen.
Ja.
I'm totally here for it. Und das könnte ich mir vorstellen.
Nobody irgendwie. Is perfect.
Nee, aber dieses Leben on the road und eigentlich diese Kameraderie auch da in diesem Damenorchester und also ja, ich finde das irgendwie cute.
Aber dann müsstest du mit Tony Curtis schlafen, wie unangenehm.
Ja, ach du, wenn du Shell gehört.
Das ist ja, als ob man mit Hitler schläft, oder?
Wie das, war der Spruch? Als würde man Hitler küssen, hat er gesagt.
Ja.
Ja.
Da kommen wir später noch
genau.
zu.
So. Ich würde mal, ich schicke das gleich mal vorweg. Wir haben, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin nicht so versiert wie die anderen beiden. Insofern werde ich ein bisschen mehr Fragen stellen, auch weil ich einfach zu gewissen Stationen in Marilyns Leben habe ich nur so eine leise Ahnung. Ein gefährliches Halbwissen wollen wir hier ja nicht teilen. Deswegen werde ich so mal
ab und zu
mal
auf die Todesursache kommen, werde ich hier ganz viel Halbwissen teilen.
Toll. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Das machen wir dann am Ende der Folge. Ja. Erzählt mir und den ZuhörerInnen doch mal, wie so die ersten Jahre waren. Ich weiß ganz viel von Trauma. Ich weiß, dass sie sehr früh ihre Mutter verloren hat wegen Wahnsinn. Und also ne, sie wurde der Mutter weggenommen und dann war irgendwie Missbrauch und schlimm.
Tatjana, ich mach mal 2 Minuten und dann sagst du, wenn ich was Falsches sage. Marilyn wurde in Los Angeles geboren, in eine Situation und ihre Mutter war sehr unglücklich und mit ihrem, aus unterschiedlichen Gründen und mit ihrem Vater auch nicht gut übereins. Hat eine Schwester und einen Bruder. Der Bruder ist sehr früh gestorben, noch im Teenageralter, oder eine Halbschwester, ein Halbbruder. Und der Halbbruder ist sehr früh gestorben, noch im Teenageralter. Davon, dass sie eine Halbschwester hatte, hat sie überhaupt erst erfahren, als sie 12 war. Und die haben sich auch erst getroffen, als diese Halbschwester schon in ihren 40ern war und Marilyn in ihren späten 20ern, also so, und Mama hat sich dann getrennt, ist von diesem Mann, Mama hatte aber auch von Anfang an schwere psychische Probleme, die Diagnose kam dann später, diese Frau hatte Schizophrenie ist auch, nachdem sie Marilyn dann erst bei ihrer Schwester, die abgegeben hat, in eine psychiatrische Anstalt gekommen und ist eigentlich Zeit ihres Lebens aus diesen psychiatrischen Anstalten nicht wieder rausgekommen und war immer in Behandlung und war immer sehr krank. Marilyn hat sich deswegen Zeit ihres Lebens darum Sorgen gemacht, ob sie nicht vielleicht auch selbst eine psychische Erkrankung hat. Meiner Meinung nach war das auch so.
Weil die Oma auch Schizophrenie hatte und der Opa syphilische Psychose und
ja,
so weiter. Also die sind alle irre geworden.
Syphilische Psychosen kann man ja vermeiden, indem man keine Syphilis bekommt. Das hat Frau Monroe, glaube ich, geschafft. Jedenfalls war ihr Geburtsname ja nicht Marilyn Monroe, sondern Norma Jean Baker.
Mortensen.
Erst Mortensen, dann Baker. Und Überprüfungen an Genmaterial haben übrigens ergeben, 2020 erst, also lange nach ihrem Tod, dass Marilyn mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das Kind des Ehemannes ihrer Mutter war, sondern das Kind eines Arbeitskollegen, mit dem diese Mutter eine Affäre hatte. An dieser Affäre ist diese zweite Ehe dann auch zerbrochen.
Das ist ganz spannend, ganz kurz, dass du das sagst, weil ich habe so eine unautorisierte Doku, die vor 3 Monaten erst rausgekommen ist, habe ich heute angeschaut, die lief noch, als ihr kamt. Mhm. Und da sagt sie, ist ein Original-Interview-Snippet, da sagt sie relativ am Anfang, I never met my father because I wasn't related to him. Oder he didn't have my DNA oder irgendwie sowas. Also vielleicht wusste sie das auch schon.
Nee. Das kam erst ganz spät jetzt
raus. Das hat sie nur gesagt, weil es gut klang.
Dass der Vater, sie dachte, sie hat ja immer die Legende gesagt, die Mutter hat ja irgendwo im Schnitt gearbeitet und wenn sie gearbeitet hat und dann hat sie gesagt, Clark Gable ist mein Vater. Das war so ihre Wunschvorstellung.
Das hat sie ihren Mitschülerinnen.
Dann gab es einen Mann, wo sie dachte, das wäre ihr Vater, den hat sie auch zu Lebzeiten getroffen, aber jetzt kam eben 2020 raus, es war dann doch der Chef der Mutter, mit dem sie ein kurzes, und deswegen war auch einmal nochmal Jean Mortensen und getauft, aber auf Baker, das hat alles eine Verwandte irgendwie fingiert, damit diese uneheliche Herkunft verschleiert wird und so weiter. Also, aber im Prinzip kannte sie ihren Vater nie, auch nicht den, wo sie dachte, dass es ihr Vater ist später, die hat sie alle nicht kennengelernt.
So, jedenfalls wurde dieses Kind, nachdem Mama dann in der Klapper gelandet war, von Verwandten zu Verwandten zu Verwandten zu Verwandten durchgereicht. Und zwar zweimal auch, weil sie hat dann länger bei Ehepaaren gelebt, bei ihrer Tante und dann bei einer Schwester dieser Tante. Und der Grund fürs Weiterreichen war ganz einfach, nämlich diese Ehemänner haben sich an ihr vergangen. Um es mal charmant auszudrücken. Und das kam raus, weil sie ohnehin schon immer ein schüchternes Kind war. Und als dieses schüchterne Kind dann auch noch anfing, sich komplett in sich zurückzuziehen, überhaupt nicht mehr zu sprechen und wenn sie sprechen,
zu stottern,
hat dann mal irgendjemand gefragt, was dann eigentlich los ist. Und dabei kam raus, dass sie wohl mehrfach sexuell missbraucht worden ist in früher Kindheit.
Und da war sie wie alt?
Zwischen 6 und 12.
Zwischen 6 und 12. Also das war wirklich sehr früh. Sie war dann zwischendurch, um diese ganze Kindheit jetzt nicht ausbreiten zu müssen, sie ist dann von Foster Family ins Waisenhaus und zurück überwiesen worden.
Also ich habe hier stehen, dass sie in 11 unterschiedlichen Einrichtungen war, bevor sie irgendwie, weiß ich nicht, 12 war oder so. 6 unterschiedliche Schulen vor dem Alter, bevor sie 11 war. Also ja.
Also das ging alles richtig drunter und drüber. Ja. Die hat nirgends irgendwas kennengelernt, was irgendwas mit Bindung und sicherer Bindung und Selbstbewusstsein und Liebe zu tun hat, gar nicht. Und die 22 Monate im staatlichen Waisenhaus von Los Angeles, das waren wohl die traumatischsten Jahre, das war wohl richtig, richtig schlimm. Und da ist sie im Prinzip raus, sie hat ja mit 15 und 2 Wochen geheiratet, also 2 Wochen nach ihrem 16. Geburtstag hat die irgendeinen Nachbarn da geheiratet, damit die
den überhaupt, Nachbarnjungen,
muss den Nachbarnjungen, ja, der war 5 Jahre älter und ist dann gleich irgendwie eingezogen worden, den hat sie also auch nicht oft gesehen, aber das war die Rettung, dass sie dadurch nicht wieder weiterhin ins Heim musste und dadurch hat sie aber auch die Schule natürlich nicht beendet, weil sie dann eben abgegangen ist, man durfte nicht verheiratet sein und Schülerin in Amerika zu der Zeit. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz schlechter Start in ein Leben, egal in welche Richtung dieses Leben geht, da war schon alles im Prinzip kaputt.
Naja, ob das dann schon kaputt war, ist eine gute Frage, weil die war keine besonders gute Schülerin, aber hatte ein paar herausstechende Talente, eins davon war Schreiben. Also sie hat für die Schülerzeitung geschrieben und hat auch Preise gewonnen für die Artikel, die sie in der Schülerzeitung geschrieben hat. Also es war schon relativ sichtbar, die ist nicht dämlich.
Ja.
Die weiß, was sie will und kann auch denken.
Ja. Sie war nur nicht gebildet, aber das ist ein Unterschied.
Genau, sie war nicht gebildet, aber die war, glaube ich, hochintelligent.
Ja.
Und wenn man sich die Gesamtsituation in diesem Leben mal anguckt, und diese Lebenssituationen, in denen dieses Kind Dinge erleiden musste und dann überlegt, dabei kommt aber jemand raus, der lernt, analytisch zu denken und zu schreiben und sich mit Gesellschaft und auch ein bisschen mit Politik zu beschäftigen. Sie war nie wirklich ein politischer Mensch, aber sie war immer schon an gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert. Also das war nie so, dass sie irgendwie, viele Leute bringen sie ja mit ihrem dummen Blondinen-Image überein, auch im Privaten, und das war, glaube ich, überhaupt nicht
null.
So. Sonst kriegt, also eine wirklich dumme Frau hätte nicht mit so viel klugen Männern geschlafen.
Ja, aber die hat leider Gottes, und das muss man auch sagen, natürlich auch mit sehr viel dummen Männern geschlafen. Das war ja die Matratze von Hollywood, die ist denn ja entdeckt worden, sag ich jetzt mal im Schnelldurchlauf, als Fotomodell, da war sie wirklich 18 oder so. Und dann haben sie ein bisschen zurechtgestutzt mit Haare blond statt braun und Zähne, eine Spange und so. Und dann wurde dieser Körper halt, hat sich entwickelt in dieser Ehe, die wurde plötzlich zu einer dem damaligen Schönheitsideal entsprechenden perfekten Frau mit Riesenbrüsten und breiten Hüften und weiblichen Formen und hat dadurch diese Fotoaufträge gekriegt und wurde über das Fotomodell dann ja im Prinzip Komparsin und Kleindarstellerin. Hollywood war ja da überall, wo du in L.A. geboren wirst und irgendwie gerade gehen kannst und halbwegs gut aussiehst, ist ja Schauspieler das große Ziel. Und da hat sie sich sehr bewusst reingeschlafen.
Ja.
Also die hat einfach dann, weil sie höchstwahrscheinlich auch durch diesen Missbrauch so entkernt war von ihrem Körper oder so entfremdet war, hat die den Körper benutzt, um weiterzukommen und hat da auch vor nichts zurückgeschreckt. Also ja, es war ja die Jenny Elvers ihrer
Klassiker,
Zeit.
Der Klassiker, ne, wenn man sagt, wenn ich Kinder, die nie Liebe bekommen haben und sexuell missbraucht worden sind, das ist eine Art von
Liebe.
Ich assoziiere das mit Aufmerksamkeit, wenn du mir körperlich nah sein willst, auch wenn es für mich traumatisch ist. Aber es ist, ich lese das als, du gibst mir Aufmerksamkeit.
Genau so ist das
dann gewesen, auch 100 Pro. Und eine Sache, die mir, das hat sie in einem Interview gesagt, die bei mir hängen geblieben ist, dass sie immer, wenn sie das nicht ausgehalten hat, entweder in der Schule oder bei ihren Familien, dass sie ins Kino gegangen ist. Das war wahnsinnig günstig und sie war bettelarm. Dann war sie den ganzen Tag im Kino, der Film lief immer wieder on repeat. Und ihr größtes Ding war, Jean Harlow zuzuschauen. Ja. Sie sagt, sie hatte damals auch weiße Haare, which I don't believe. Aber ja, sie hat sich sehr mit ihr identifiziert und sagt, ja, ich bin wie du. Und war halt immer im Kino. Also Movies waren ihre Welt. Ja. Sie wollte auch
Fantasiewelt,
zum Film.
Ja. Genau. Auch Frau Harlow, ja keine dumme Frau, wie wir inzwischen wissen. Und es gibt zwei Varianten dieser Kinogeschichte. Nämlich einmal, die für mich sehr viel wahrscheinlichere, ist, ein Kinoticket kostete sehr wenig Geld und das bedeutete, dass du den ganzen Tag in diesem Kino bleiben konntest. Das heißt, wenn ihre Foster-Families sie nicht ausgehalten haben, ist nicht Marilyn freiwillig ins Kino gegangen, sondern die Foster-Families haben ihr ein bisschen Kohle in die Hand gedrückt und gesagt, geh mal ins Kino und bleib da bitte 8 Stunden. Das Interessante daran ist, dass sie in vielen Interviews sagt, dass das der Zeitpunkt ist, wo sie analytisch angefangen hat, sich mit Filmen zu beschäftigen. Nämlich, wenn man Dinge wieder und wieder und wieder und wieder anguckt, kennt man die Geschichte irgendwann und fängt an, sich damit zu beschäftigen, wie ist das gebaut, was machen die da eigentlich, warum ist es so, wie sind Bilder gebaut, wie steht da jemand im Licht und so weiter und so fort.
Das muss tief bei ihr Wirkung gezeigt haben, weil sie war ja, das sagen ja alle, das Besondere war, dass das eine völlig unscheinbare Person war, aber sobald sie fotografiert wurde oder vor einer Kamera agierte, hatte sie eine Magie, die Persönlichkeit nicht, du konntest es nicht sehen an der Person, aber es hat funktioniert durch die Linse einer Kamera, dass da ein Charisma war und dass sie genau wusste, wie sie stehen muss, schon ab Tag 1 sozusagen.
Das glaube ich auch.
Das muss toll sein,
wenn man das kann. Auch wenn ich sie jetzt anschaue, ich habe jetzt heute diese Doku, da war so ganz viel so Originalsachen, so Backstage-Material, wo du siehst, wie sie, also auch für Kameras performt, aber eben wie sie sich dabei auch, ne, von der Seite gefilmt und so. Und da merkst du schon, dass das eine Einstudie, also es ist nichts, was, natürlich hat sie da ein Talent, aber es ist einfach, sie ist selbst eine Komposition, eine selbst erschaffene Komposition von...
Ja, da hat sie gelernt in diesen Nachmittagen im Kino.
Wahnsinn. Ja, und es gibt es gibt ein Hochzeitsfoto von ihr, von diesem ersten Mann. Und das Marilyn-Gesicht ist schon da. Also der Lippenstift ist schon da, die Augen sind schon da.
Die Art, wie sie lächelt.
Art, wie sie lächelt, ist schon da. Das ist schon Marilyn. Also du erkennst sie auf den ersten Blick. Auch sie hat dunkle, lange Haare und ist ein bisschen chappig angezogen.
Hat eine andere Nase.
Noch. Hat eine andere, so. Aber das Marilyn-Gesicht ist schon da. Sie weiß schon, was sie da macht.
Absolut.
Sobald jemand auf den
Ausdruck. Das Talent und dieses unsichtbare Charisma, was manche haben, das, was man so gemeinhin Star-Quality nennt, das hatte sie halt durch alle Widerstände das kann man nicht beschreiben. Das ist nee, eben und dann
das
da. Ist
ja auch, das kannst du auch nicht
oder
lernen.
Das ist nicht da. Ja, das genau, kannst das kannst du nicht lernen.
Das hast du, das und das ist so spooky. Ich erlebe das ja so oft, also jetzt nur bei Models, ne, dass du so, die stehen morgens da, die kommen reingelaufen und du denkst erstmal, hallo, machst du hier auch Make-up oder machst du Fotos oder was machst du hier? Und dann sagen die so, nee, ich bin Model und du denkst dir so, und machst halt deinen Job und dann stehen die vor der Kamera und ne, die fangen an zu fotografieren und plötzlich passiert da was, was du halt, also selbst ich mit 44 Jahren, seit über 20 Jahren in diesem Beruf, manchmal schockt mich das immer noch und ich habe es nicht kommen sehen und dann siehst du es, you see it happening und du bist so, oh wow, krass.
Ja.
Insane, aber toll. Ja, es gibt Leute, die haben das.
Ja.
Tatsächlich aber auch oft in Kombination mit irgendwas sehr Tragischem.
Ja, also, du, wem sagst du das?
Was
ich bin ja gebeutelt durch meinen...
Durch deine durch Schönheit
die,
und dein Talent.
Durch die Star-Quality, die erst rauskommt bei den Hauptrollen.
Bei manchen heißt es X-Factor, bei dir ist es der XYZ-Faktor.
Mit Betonung auf Z.
So, ihr Süßen, sie ist jetzt, also lass uns da nochmal hin. Sie ist, sie hat die ersten Auftritte als Komparsin. Sie ist bei Fox, glaube ich, dann gesigned worden. Ne?
Und, war auf über 40, und war auf über 40 Covern.
Hat ihre ersten Fotos gemacht, also, die später nochmal zum Skandal
Das ist, nachdem sie bei Fox das erste Mal gefeuert worden war.
Genau, das war später.
Sie war bei Fox, also, hat dann Komparsenrollen, ist rausgeschnitten worden aus fast allem, leider. Und dann haben sie sich, ich glaube, nach einem Jahr haben sie gesagt, Mädel, das wird nichts mit uns.
Na, sie
dann
hat erst, sie gehen sie hat erst einen Vertrag für 6 Monate bekommen, wo sie das gemacht hat, was sie da alle gemacht haben, nämlich wir verpassen dir ein Image, das heißt, wir sagen dir jetzt, wie du auszusehen hast, wir verpassen dir eine Haarfarbe, wir verpassen dir einen neuen Namen und wir verpassen dir ein neues Gesicht und wir schicken dich 6 Monate in eine Schule, in der du lernst, was Schauspielern ist. Also die hat ihre ersten Schauspiellektionen schon in diesem ersten Einjahresvertrag gehabt und hat immer gesagt, das ist das der Moment, wo sie angefangen hat, sich für dieses Fach zu interessieren, weil sie verstehen wollte, wie das funktioniert.
Und das war aber noch nicht Method, ne? Da war sie noch
das war noch nicht Method, sondern aber das war
Ehrgeiz, so, Intelligenz.
So, das war das Klassische, was sie damals mit Hollywood-Stars gemacht haben, nämlich dieses Middle Eastern English, also irgendwie ihr sehr klar gesagt haben, wie spricht man, wie artikuliert man, wie atmet man, wie steht man, wo ist das Licht?
Handwerk.
Handwerk.
Ja.
So, aber sie war, ihr großer Nachteil war, dass die Zeit ihres Lebens, auch wenn das unglaublich ist, wenn man sich diese Performances anguckt, völlig unsicher und eine zutiefst schüchterne Person war. Und die Studio-Bosse bei 20th Century Fox dann gesagt haben, wir sehen das nicht, dass das hier was wird. Und sie dann nach einem Jahr wieder diesen Vertrag nicht verlängert haben und dann ging sie wieder ihrer Wege und war wieder Model. Und machte, weil sie einfach blank war, so.
Genau.
Sie zog blank, weil sie blank war.
Genau. Blank, weil blank.
Und
für einen Kalender war das?
Für einen Kalender. Sie sah auch diese Fotos kann man ja heute noch überall im Internet finden. Super diese Fotos sind super ästhetisch, das sind schöne Pin-Up-Aufnahmen, alle in dieser Betty Boop-Tradition. Aber es sind jedenfalls hochästhetische Fotos, die mit, sagen wir mal, den Hustler-Fotos, die andere Leute gemacht haben, nichts zu tun haben. Da werden keine Beine gespreizt, da werden keine Titten gestützt. Das ist einfach eine schöne Frau, die nichts anhat.
Ja. Und allerdings 1940 und das bedeutet natürlich,
genau.
Kann Skandal werden, der Karrieren beendet oder kann Skandal werden, der Karrieren
so das in den Orbit schießt. Wie kam es denn dann zu Asphalt Jungle? Das war dann der Film, der quasi ihr den Vertrag bei Fox wieder
ganz
besorgt
kurz,
hat. Ne?
Ganz kurz in 10 Sätzen, um jetzt 2 Jahre in dieser Biografie zu raffen.
Ach, so lang.
Sie wird dann mehr oder weniger das, was sie ist, auch ist. Sie ist halt eine wahnsinnig schöne und auch eine wahnsinnig offenbar sehr sexuelle Frau in einer Stadt, wo Schönheit und Sex sells. Und sie wurde dann die Geliebte von mehreren wichtigen, Agenten. Einflussreichen Agenten, hat auch mal mit einem stellvertretenden Studioboss geschlafen und so weiter. Der wichtige Mann in ihrer, so um diese Karriere jetzt voranzubringen, war der stellvertretende Chefagent in der William Morris Agentur, dessen Geliebte war sie über längere Zeit und der hat dafür gesorgt, dass sie ihren, nachdem sie einen kurzen Zwischenstopp bei Warners eingelegt hatte, wo sie ein paar gute Nebenrollen gespielt hat in guten Filmen, einen 7-Jahres-Vertrag mit der 20th Century Fox.
Aber sag kurz, wie der aussah.
like a turd. Ja.
Sie hatte 500 der Dollar.
Der Typ, mit dem sie, dieser Agent, der war halt 50. Also sie war
aber Anfang 50er 20. Jahre 50.
Ja, also uralt und verfaltet und war kleinwüchsig und war also eine schlechte Zähne, so ein kleiner, ein Kopf kleiner als sie und Clark so. Also Gable. Richtig schlimm. Und das zeigt eben auch diesen eisernen Willen, dass die dem mit Augen zu und Schwanz rein, also das war ihr dann wurscht, weil Hauptsache der konnte sie weiterbringen und das Ticket hat sie einfach auch bewusst benutzt. Mhm. Also die hatte auch deswegen natürlich nie Respekt in Hollywood gekriegt, weil sie wussten, die hat mit jedem geschlafen. Mit jedem.
Aber haben es nicht alle? Ich meine, nee, John nicht, Crawford hat ja auch.
Ja, also die haben es aber, wie soll ich sagen, die waren nicht so schamlos im Sinne von, dass es so bekannt war. Das haben die zwar gemacht, aber sie haben es irgendwie heimlicher gemacht. Und Marilyn Monroe war bekannt, die ist halt immer auf die Knie gegangen und hat die eingeblasen, egal wo und wann, wenn das irgendwie weitergebracht hat. Und zwar mit allen, vom Beleuchter bis zum Studioboss. Ja, und das war einfach so eine, intern wurde sie deswegen nie respektiert für eine Frau mit Gehirn, weil sie war immer nur das fickbare Fleisch. Mhm. So. Das war das schlimm für sie natürlich.
Viel davon mag stimmen. Ich finde diese, war ja nichts, irgendwie, es hat ja da auch keiner die Kerze gehalten. Das heißt.
Ja, also sie wird dich jetzt nicht verklagen, weißt du, die ist schon tot.
Nee, darum geht, mir geht es gar nicht darum, sondern mir geht es um die Perspektive auf diese Frau. Also jemand, der das einsetzt, was er hat. Nämlich seinen Körper und seinen Sexappeal, um voranzukommen. So das, was da bei dir ja mitschwingt, ist, dass das irgendwie moralisch verwerflich ist.
Absolut oder nicht. Das kommt nur bei dir scheinbar so an. Das finde ich absolut richtig,
dass du das so gemacht hast. Oder zumindest in der damaligen Zeit von anderen Leuten als moralisch verwerflich so wahrgenommen wird. Das ist auch richtig.
Das
war
so.
Ich
finde das überhaupt nicht schlimm. Ich mache das ja selber so.
So, also, wer mit Tatjana schlafen will, muss ihr nur ein Angebot machen, wie sie irgendwie vorankommt.
Man muss mir nicht mal ein Angebot machen.
Und jedenfalls kriegte sie dann diesen 7-Jahres-Vertrag bei der 20th Century Fox.
Aber nach SV Django.
Also
ja, sie kannte dann so, kannte irgendjemanden John Huston, dann hat sie die Rolle da gekriegt, dann kam das gut an und dann wurde sie weitergereicht und kriegte bessere Rollen.
Wann war All About Eve? War das davor? Oder?
Nee, das war auch in der Zeit, eines 51. So. Da, die kriegte also die so hatte, kleine Rollen, die sie gut gemacht hat.
Fertig. Die hat ja in der Zeit mit ein paar wirklich fantastischen Regisseuren zusammengearbeitet. Ja. Also mit Mankiewicz, mit John Huston, mit Ilya Kazan. Also die hat ja nicht in Scheißfilmen mitgespielt, sondern die hat kleine, aber gute Rollen in wirklich guten Filmen gespielt. Ja. Und wurde dann auch, da begann das so ein bisschen, so im Gegensatz zu dem, wie ihr Image heute ist, also Madame hat auch für kleine Nebenrollen Rave-Reviews von der New York Times bekommen. Also es war nicht so, dass nicht wahrgenommen wurde, dass da Talent vorhanden ist und dass da eine Ausstrahlung zusammen vorhanden ist und dass die Kamera sie liebt. Und das war alles schon klar.
Und dazu kommt, dass sie eben durch diese Pin-Up-Fotos und diese Fotomodell-Job war sie schon nationwide bekannt und wurde dann durch die Filme natürlich auch international bekannt und kriegte von allen Starlets, sag ich jetzt mal, oder Nebenrollendarstellerinnen die meiste Post, Fanpost aus überall her. Und das ist ja dann das Geld, was die Studiobosse dann wittern. Dann wirst du automatisch zum nächsten Step kommen. Und die Rollen werden größer, weil sie merken, das Publikum nimmt die so gut an. Und das hat sie halt geschafft, dass sie nicht als Rivalin wahrgenommen wurde, sondern als Freundin. Obwohl sie so sexuell war, hat sie ja dann diese Sexualität so verpacken können, dass sie so naiv und unschuldig. Sie hat ja diese Dumb Blonde erfunden sozusagen. Also eine Art von Blondine gab es schon vorher mit Jean Harlow, aber da war das immer die Raubkatze, die Männermordende. Und jetzt war das so die dann kurzsichtig gegen die Wand gelaufen ist und Lacher gekriegt hat. Und das fanden die Frauen wiederum
dass
toll.
Sie sich
und
so ernst genommen
genau. Und das alles zusammen, das fing eben so an und hat dazu geführt, dass sie eben immer weiterkam in der Karriere.
Also um das mal einzuordnen, das, was Marilyn heute wäre, und deswegen ist der Kardashian-Vergleich vielleicht auch nicht ganz falsch, wenn man eine Karriere wie Marilyns heute bauen würde, wäre das jemand mit 20 Millionen Instagram-Followern, der zufällig auch ein wahnsinniges schauspielerisches Talent hat und den die Kamera liebt und irgendwann fällt das auf.
Ja, genau.
Und das wäre halt jemand mit 20 Millionen Instagram-Follower, den Tarantino heute in irgendeiner Nebenrolle besetzt und dann sagen alle, oh, die Kleine kann ja was.
Genau.
So kam es zu diesem 7-Jahres-Vertrag. Dieser 7-Jahres-Vertrag war jetzt der übliche Vertrag. Mhm. Also das ist das, was die alle gekriegt haben im Studiosystem seiner Zeit. Das Studiosystem war so ein bisschen auf seinem letzten Fuß unterwegs. Mhm. Also das war jetzt nicht mehr die Regel. Die letzte Person in der Hollywood-Geschichte, die noch einen Studio-Vertrag hat, die noch einen Vertrag in der üblichen Länge bekommen hat, ist übrigens jemand, den wir alle kennen. Das ist Kim Cattrall. Mhm. Kim Cattrall ist die letzte Person, die von einem Studio einen 7-Jahres-Vertrag
bekommen hat. So she's old.
So she's very old. So dieser 7-Jahres-Vertrag führte aber auch dazu, dass das Studio komplette Bestimmungsgewalt über sie hatte. Ihr sagen konnte, du spielst übrigens in diesem Film diese Rolle, du kriegst auch kein Mitspracherecht beim Buch, du machst, was der Regisseur sagt, und die PR-Maschine sagt dir übrigens, mit wem du wann wohin zu gehen hast und was du da anzuziehen hast.
Right. Und natürlich haben die Studios, wie sie das damals natürlich gemacht haben, haben sie auf eine Rolle festgelegt, das war die dumme Blonde.
Ja.
Und da wurde sie halt ad nauseum besetzt. Ne? Das war dann ja immer wieder,
und
das spielst du. Und das
damit wurde sie dann aber auch natürlich in sehr kurzer Zeit ein Riesen-Weltstar.
Sag mal kurz die Filme, die da.
Also das ist Wie angelt man sich einen Millionär?
Genau.
Und Blondinen bevorzugt.
Ja.
Und das verflixte 7. Jahr.
Ja.
Das sind so
das war
die
der erste
drei.
Dann,
ne? Ja, genau. Ja. Das sind die drei, die dieses Image so zementiert haben, das bis heute eben durchwirkt, wo man eben diese ganzen Qualitäten darunter sozusagen nicht kennt und sieht.
Die sieht man wirklich nicht, ne? Weil das ist.
Nee, man sieht sie nicht, weil diese.
Ich kenne die beiden, also die ersten
beiden. Das ist wie Donald Duck.
Genau.
Das ist einfach so eine Marke geworden.
Ja.
Und das ist ja auch, das muss einen ja auch so überfordern. Also wie die das geschafft hat, diese Marke zu bedienen und gleichzeitig aber sich weiterzubilden und Ansprüche zu erheben. Und dann zum Beispiel bei das Blondinen bevorzugt, da hat Jane Russell ja mitgespielt als ihr Co-Star, und die war schon eine großer Name.
Die hat $200,000
bekommen. Zehnfache gekriegt, was sie gekriegt hat an Geld. Und Marilyn ist hingegangen, hat gesagt, ich will eine Gehaltserhöhung, und die Studio-Leute haben gesagt, nein, du
hast nicht einen Vertrag. Die hatte nicht mal ein Dressing
Room. Und dann hat sie gesagt, aber der Film heißt Blondinen bevorzugt.
Ja. Also, nee, weil sie war hatte schlau. Nicht mal ein Dressing Room.
Aber die hatte
die
nichts,
hat $500
hatte
pro Woche
Chance,
bekommen.
Genau.
Die andere hat $200,000 ausgetragen, was in heutigen Maßstäben mehrere Millionen sind. Und sie hat es nicht bekommen.
Und da hat die aber gegen gekämpft, und das ist jetzt das,
wozu
wir jetzt kommen mit dem ersten
Sie hat auch,
Film.
Ich habe heute noch ein Interview mit Jane Russell gesehen, als ich schon älter war, wo sie selber sagt, also wenn ich abends vom Dreh gekommen bin, die haben das zusammen gedreht, ich bin abends nach Hause gegangen, ich habe mit meiner Familie irgendwie Zeit verbracht, ich habe mit den Hunden gespielt, ich habe Abendessen gegessen und so und wollte entspannen. Marilyn ist nach Hause und hat mit ihrem Acting Coach bis weit nach Mitternacht noch die Lines für den nächsten Tag geprobt. Also die war wirklich versessen darauf, auch das gut machen zu wollen.
Einmal das, und dann kommt dazu, dass du eben als missbrauchtes Mädchen, was ja dann immer noch unter dieser Hülle steckt, du hast nicht das Selbstbewusstsein. Die hatte zeitlebens nie das Gefühl, dass sie es kann. Also die hatte immer das Gefühl, ich bin keine ausgebildete Schauspielerin, ich habe
nicht
das Wissen, ich bin nicht genug in allen Aspekten.
Ich bin nicht
Catherine
Hepburn, um das mal zu übersetzen.
Genau, ich bin einfach nicht genug, und diese Unsicherheit, das hat ja zu diesen ganzen Problematiken der späteren Jahre geführt mit zu spät kommen und Tabletten und so weiter. Aber der Kern, der war angelegt in der Kindheit. Also das und dagegen hat sie sich aber aktiv gewehrt, indem sie eben hart gearbeitet hat. Ja. Sie hat gelesen, sie hat Schauspielunterricht, Zeit ihres Lebens hatte sie Coach und ist dann auch immer zu der Avantgarde sozusagen, also die hat immer aufgeschlossen zu dem neuesten Standard. Da kommen wir später bestimmt noch zu. Also die war wirklich richtig, richtig gut da drin, sich weiter auf den nächsten Level zu heben. Aber am nächsten Morgen, wenn sie um 8 Uhr jetzt ihre Szene hatte, dann hat die das Nervenklappern gekriegt und kam vor 12 Uhr nicht vor und hat es auch dann noch verrissen.
Ja, und hat immer wieder Takes wiederholen müssen, damals schon, also lange bevor das mit den Tabletten und dem Alkohol so schlimm wurde.
Immer schon.
Dass sie halt die Takes immer wieder und wieder und wieder gemacht
immer
hat, weil
schon.
Sie einfach nicht happy war. Oder?
Sie war nie zufrieden und dieses Studiosystem ist eine Industrie, das heißt, da steht Geld hinter,
Time
das muss eigentlich jetzt probiert und durchgezogen werden. Und wenn du dann eine hast, die es nicht kann, dann lässt du die eigentlich fallen. Also als Studioboss sagst du, nee, die ist nicht tragbar. Das Problem bei Marilyn für die Studiobosse war aber, dass ihre Beliebtheit so riesig wurde und dass sie auf den Mustern, die dann genommen wurden, so eine Magie ausgestrahlt hat, dass du sagtest, okay, es ist a pain in the ass, aber das Ergebnis ist unglaublich. Sowas hatten wir hier noch nie.
Billy Wilder hat, nachdem sie, die haben ja dann Some Like It Hot auch zusammengedreht, und er hat direkt nach dem Film gesagt, sowohl mein Arzt als auch mein Psychotherapeut haben mir gesagt, du darfst nie wieder mit ihr arbeiten, weil es so anstrengend für ihn war und lalala und ne, so eine super Beanspruchung für das ganze Team auch und unversicherbar am Ende und so, weil sie halt all ihre Eskapaden hatte. Aber er hat dann nochmal 10, 15 Jahre später hat er gesagt, er bekommt im Jahr oder er hat in den letzten 15 Jahren hat er 10 Projekte angeboten bekommen und hat angefangen daran zu arbeiten, um dann irgendwann an einem Punkt zu merken, es geht nicht ohne Marilyn und die ist jetzt nun tot. Und hat dann auch gesagt, ich würde, also niemand konnte das, was sie konnte und so anstrengend sie war einfach unersetzbar.
Ja, genau.
Unersetzbar. In dem, was sie gemacht hat.
Ja, es gab ja auch so viele Kopien, denn Hollywood hat ja dann gedacht, die ersetzen wir einfach. Wir nehmen Diana Doors oder wir nehmen Jane Mansfield.
Oder Elke Sommer.
Oder Elke Sommer, genau. Und die,
Diana Doors ist auch ein toller Dragname.
Die können jetzt ganz normal hier die Marilyn ersetzen. Nein, die hatten eben nicht dieses Magische, was passieren kann, wenn eine Kamera auf irgendein Gesicht fällt, wo du nicht denkst, dass das passiert, aber es ist passiert. Und das finde ich immer noch so schön, dass eben, dass es das gibt, dass das Schicksal einem dann doch sowas spendiert, obwohl nichts angelegt ist, dass das passiert.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Und das ist so schön, dass das bei Marilyn geklappt hat. Also es freut mich immer noch.
Naja, ich glaube, was man noch dazu sagen sollte, weil das eine wichtige Information ist, dass Marilyn das alles überhaupt konnte und dieses Verhalten überhaupt möglich war, hatte was damit zu tun, dass diese Frau, wenn man es mal inflationsbereinigt auf heute umrechnet, den Studios, für die sie gearbeitet hat, innerhalb von sieben Jahren auf heutiges Geld umgerechnet $2 Milliarden Umsatz beschert hat mit ihren Filmen. Also und wenn du dann, damals wurde ja noch sehr viel schneller gedreht, als es das heute wird, wenn du dann sagst, wir müssen uns jetzt 8 Wochen quälen, aber dann verdienen wir alle einen Arsch voll Geld,
dann so haben ist die das gedacht.
Vielleicht einfach so.
Ja, genau. Und dann kam eben ein Klassiker nach dem anderen. Heute sind es Klassiker. Es war ja eine bescheidene Filmanzahl. Die hat ja nicht viel gedreht. Wie viele Filme mögen es sein? 30, 40 Filme. Da haben andere 100 geschafft. Aber diese Filme, die kann man sich eben immer noch angucken und so. Und da wollten wir jetzt eigentlich mal 3 uns rauspicken, um ein bisschen... Ja, ich würde sagen, Paul
wollen hat ein... chronologisch vorgehen. Wer hatte den ersten?
Paul.
Ich weiß gar nicht, ob ich den...
Ich aber.
Mhm. Dann...
Weil das Besondere an dem Film, aber das wirst du gleich alles auch nochmal erzählen, ist, dass die irgendwann gesagt hat, jetzt kündige ich euch und ist nach New York gezogen und hat angefangen, eine eigene Filmproduktionsfirma zu... Oder hat sie das danach erst gemacht?
Ich komme gleich dazu.
In welchem Jahr sind wir denn jetzt mit?
Wir befinden uns im Jahr 1956.
Ah ja, dann hat sie das vorher gemacht, genau.
Und Marilyn ist auf dem Höhepunkt ihrer cineastischen Macht, ist ein riesiges weltweites Sexsymbol, ist aber als Schauspielerin nach wie vor nicht besonders ernst genommen.
Und festgelegt
worden. Und festgelegt vom Studio auf diese dummen Blondinenrollen.
Genau.
Irgendwann in der Mitte ihres 7-Jahres-Vertrags hat sie davon dann so richtig gepfeffert die Schnauze voll. Und sagt so, ich will jetzt nicht mehr, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ihr bezahlt mir sowieso nicht genug Geld, was sie auch wirklich nicht getan haben.
Und sie hat angefangen abzulehnen.
Und sie hat angefangen abzulehnen, so lange bis das Studio gesagt hat, so jetzt ist hier mal Feierabend, du lehnst jetzt hier nichts mehr ab. Wir zwingen dich jetzt dazu, einen weiteren dieser dummen Blondinenfilme zu drehen. Das sollte dann... The Seven Year Itch werden, wie heißt der auf Deutsch?
Ich weiß das verflixte siebte Jahr.
Das verflixte siebte Jahr werden. Da hat sie gesagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Dann ist sie einfach gegangen so und hat gesagt, ich will jetzt was anderes arbeiten und mit anderen Leuten Filme machen. Dann hat das Studio sie verklagt und sie haben sich dann irgendwann darauf geeinigt, dass sie diesen Film dreht und dafür einen $100.000 Bonus kriegte. Diesen $100.000 Bonus hat das Studio ihr nie gezahlt. Für mehrere Jahre. Daraufhin hat Marilyn zurückgeklagt, um es mal schnell zu machen. Und hat diese Klage auch, das lief mehrere Jahre, dieses Verfahren, führte aber dazu, dass Frau Monroe die erste der erste Superstar war, der seine eigene Produktionsfirma gründete, weil sie ihre eigenen Filme drehen wollte und damit auch eigenes Geld verdienen wollte. Und
das muss man sich mal vorstellen.
Und
ne?
So, also Madame der war Schritt. Madame war eine, so, es gab ja ein paar wirklich einflussreiche und wichtige Personen, die prozessiert haben. Bette Davis, Olivia de Havilland, Catherine Hepburn haben auf juristischem Wege viel Fortschritt für Frauen in Hollywood erarbeitet. Die wichtigste davon ist wahrscheinlich Olivia de Havilland, weil sie ihren Prozess gewonnen hat gegen das Studiosystem und dass das Studiosystem damit auch beendet war. Diese Langzeitverträge gab es, nachdem Frau de Havilland ihren Prozess gewonnen hat, nicht mehr. Jedenfalls, Marilyn gründet ihre eigene Produktionsfirma.
Und zwar in New York.
Und zwar in New York, also nicht in L.A., sondern ganz bewusst in New York, weil sie in der Zeit, wo sie sich mit dem Studio gestritten hat, was getan hat, was man jetzt pampig finden kann, was ja aber eigentlich, wenn man Handwerkerin ist und sich weiterbilden will, keine dumme Entscheidung ist. Sie ist nach New York gegangen und hat im Actors Studio angefangen, ernsthafte Schauspielstudien zu betreiben. Also das Actors Studio ist Lee Strasberg und der gleiche Laden, in dem Leute wie Marlon Brando und James Dean und Paul Newman und Joan Woodward und so
alles.
So das
die
war
großen
das
großen Talente waren die,
das,
da.
Das genau das die großen Talente der 50er Jahre, die als diejenigen wahrgenommen werden, die das Schauspiel revolutioniert haben für Filme, haben da alle gelernt. Und das wollte Marilyn auch. Marilyn war
gelernt haben sie Method Acting,
genau.
Eine Schauspieltechnik, die darauf basiert, die Lee Strasberg entwickelt hat, dass wir eben nicht vorgeben, irgendwas zu sein, sondern dass man als Schauspieler versucht, seine eigenen Gefühle, die man schon mal erlebt hat, zu benutzen. Also ja, ne, entweder das zu compartmentalisen und die dann auf Abruf bereit zu haben, wenn es die Szene erfordert, dass man es natürlich spielen kann aus einer natürlichen Emotion heraus und nicht aus einer
das
erfundenen.
Heißt, bevor der Regisseur Start sagt, musst du in dir reproduzieren können, das Gefühl, um diese Szene eins zu eins spielen zu können.
Ja.
Und das ist natürlich die anspruchsvollste Art und die, die am längsten dauert, weil du musst erstmal jetzt, ne, du hast gerade ein Hühnerauge und hast Dünnpfiff und kommst morgens da verschlafen und durchgevögelt an und dann musst du plötzlich hier spielen wie einen kranken Stuhl und dann musst du dich fühlen wie ein kranker Stuhl.
Genau.
Und das ist natürlich das Schwerste, was du dir überhaupt machen kannst. Und den Anspruch hatte sie. Und da sieht man auch wieder diesen Ehrgeiz. Ja. Das ist eben das Gegenteil einer dummen Blondine.
Ja.
Sondern das ist der absolute Wille, perfekt zu sein und in der Liga der großen Eleonore Duse und Co. mitzuspielen.
Ja.
Und das hatte sie drauf.
So,
und das ist
Strasbergs Unterrichtseinheiten hatten, ich glaube, da waren immer 4 Stunden und er hat die ersten 2 Stunden immer damit verbracht, die Leute zu entspannen und in ihre sinnlichen Erinnerungen und Wahrnehmungen reinzuholen.
Genau.
Und dann erst wurde angefangen zu spielen. Also ne, diese Art von Process muss man sich vorstellen, auch für ihre Schauspieltage mit Hair, mit Make-up, mit allem, was da vorausgeht, dass ihr das so wichtig war, ne, diese Zeit auch zu investieren und deswegen war sie auch oft zu spät, nicht nur wegen der ganzen Geschichte ich traue mich nicht ans Set, sondern eben auch, weil es it was a process for her.
Und
die
Industrie
sehr ernst genommen
hat das natürlich gehasst, diese Schauspieler, weil die haben Zeit und Geld gekostet, weil die nicht in diese Stimmung kamen so automatisch, sondern es musste ja ein intrinsischer Prozess sein, dass es eben von innen nach außen geht und das dauerte eben lange und damit hat sie natürlich zur Weißglut gebracht und auch ganz 2 Sachen noch, die noch erzählt werden müssen. Es tut mir so leid.
Mach.
In dieser Schauspielschule, wo jetzt James Dean neben ihr saß und auch Eartha Kitt irgendwie rumhing und Marlon Brando. Da
mit dem sie
also,
eine Affäre hatte.
Die hat alle. Aber die saß da nun in der letzten Reihe und hat sich die Fingernägel blutig gekaut, weil sie Angst hatte, dran zu kommen. Ja. Und alle sagen, die damals Zeuge in dieser Klasse waren, dass sie also die hat die Brüder Kasamarov zum Beispiel, eine Szene draus spielen sollen und ist von Nervosität und Unsicherheit gestorben, ein Mäuschen grau-grün vor Angst und null Ausstrahlung, null Charisma, keine Kamera und da saß wirklich so ein verschwitztes Mädel, die starb vor Lampenfieber. und hat es auch vor Publikum nie richtig geschafft da auf dieser Bühne. So Marlon Brando ist dahin, weißt du, der Schwanz troff noch von der letzten Blowjob-Nummer im Klo und das war dem vollkommen wurscht. Der hat sein
Get Ding to your gemacht. Point.
Sie nicht, aber sie hat sich durchgebissen und hat es trotzdem probiert und hat dadurch eben den Geschmack daran gefunden, an dieser Art des Schauspiels. Und da sie so populär war, hat dann der Strasberg, der war verheiratet mit einer schrecklichen kleinen Person, Paula Strasberg, und die haben sie so unter ihre Fittiche genommen und die Paula Strasberg wurde sozusagen ihr Coach. Also die ist dann
hatte so ein bisschen was Sektiges Schatten. Auch, ne?
Ja, total. Ja.
Das Actors Studio war ein, ich super würde sagen, Elite das ist Sekte. Super Elite Sekte. Ja. Also man musste da schon dran glauben. Es gab viele sehr Begabte und gibt auch heute noch sehr begabte Schauspieler. Also
Die es hassen.
Ja. Anthony Hopkins beschreibt ja seinen Prozess immer, you learn your lines and you get to set. That's
it. Olivia Colman.
Yeah. That's the job.
Olivia Colman famously bei Graham Norton, wo sie so auf ihren Prozess befragt, wie so, what process? So, ich gehe dahin, ich mach das halt. Und alle sind so, was? Und sie so, ja, musst halt einen Text können und dann machst du das.
Diese Firma.
Nehmen das alle viel zu ernst, dieses esoterische Herangehen, findet sie ganz doof.
Diese Firma, die Marilyn gegründet hat, hat ja im Prinzip nur einen Film rausgebracht, der Prinz und die Tänzerin mit Lorenz.
Nicht
von ihrer Firma.
Bus Stop war eine Co-Produktion mit ihrer Firma, okay, deswegen rede ich darüber.
Okay, gut. Also ein anderer Film war Prinz und Tänzerin mit Laurence Olivier.
Schatzi, der größte, das war später. Theater, lass mich doch erstmal über Bus Stop
reden. Das war nicht später. Der größte englische Theaterstar und die haben sich gehasst, weil der eben diesen Job, und deswegen erzähle ich es ja nur, der hatte genau diese Einstellung, man kommt hin, man sagt seine Dings und geht wieder und dann der musste warten auf die, bis die endlich so sich in eine Prinzessin oder in eine Landpomeranze, die Prinzessin werden will, aus dem 18. Jahrhundert rein gechannelt hat und der hat gekotzt.
Da kann man sehr schön My Week with Marilyn dazu schauen, das handelt ja genau von dieser Zeit, von diesem Dreh. Paul, jetzt erzähl uns doch endlich
was von Bass.
So, also Back to the Roots, 1956, Marilyn hat ihre eigene Produktionsfirma gegründet, und co-produziert zusammen mit der 20th Century Fox, die sie dann doch nicht so ganz gehen lassen wollten, einen Film, wo sie viel mitbestimmen kann. Sie hat Director Approval, sie hat Drehbuch Approval, sie hat Hauptdarsteller Approval, also alles Dinge, die in der damaligen Zeit zwei Leute hatten, nämlich Marilyn erst und dann Elizabeth Taylor ein bisschen später, dazu kommen wir in einer anderen Folge noch. Sie hat ganz einfach, weil sie eine komplette Geldmaschine war, Forderungen aufstellen können, wo alle Studios normalerweise gesagt haben, entschuldigen Sie bitte, Sie haben ja wohl nicht mal einen Tastenschrank. Und sie hat sich, weil das ein Hit auf dem Broadway war, das Stück lief über ein Jahr und war eine Tragikomödie, sage ich jetzt mal, eine Produktion rausgesucht, wo sie gleichzeitig das sein konnte, was sie gut konnte, nämlich eine dumme Blondine, aber wo sie gleichzeitig auch mal zeigen konnte, was sie drauf hatte. Der Regisseur, der dieses Projekt nicht sehr genossen hat, hieß Joshua Logan, und es geht um eine sehr untalentierte Barsängerin, die von einem Cowboy aufgerissen wird, der auch nicht die hellste Leuchte am Pfad ist.
Aber die längste Leuchte in der Hose hat.
Und sie am Ende sehr glücklich macht. Auch da wird heute, aber wurde damals auch schon viel reininterpretiert, weil diese Figur Sherry, die sie da spielt, ist halt eine sehr sexualisierte Person mit einer nicht fantastischen Stimme möchte gerne nach Hollywood gehen und da berühmt werden.
Ich musste echt an Anna Nicole Smith denken ein paar Mal, so von der, ne, wie die Figur so angelegt ist.
So ist die Figur angelegt. Ja. Also die Figur hat halt eine Umdrehung mehr als eine Süßkartoffel. Und die Figur ist aber auch noch was anderes, nämlich diese Figur ist hinreißend, hochsympathisch, tiefrührend und, wenn man denn daran Interesse hat, absolut sexuell aufgeladen. Das ist eine Kombination, die eigentlich eine völlig unmögliche ist, nämlich dass man gleichzeitig aussieht, als würde man gerne intensiv beschlafen werden und die Unschuld einer Dreijährigen mitbringen.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich eine Kombination, die unglaublich schwer darzustellen ist. Was sie in diesem Film auch macht, ist, sie hat zum ersten Mal, und zwar einen sehr glaubhaften anderen amerikanischen Akzent als ihre Originalstimme. Also das Ganze spielt
Ozark.
Im Ozark-Gebiet. Das ist ja eine Serie, die gerade sehr erfolgreich läuft. Und das ist kein einfacher amerikanischer Akzent. Den muss man erstmal bringen. Und das, was sie damit gleichzeitig macht, ist, sie singt, spricht und lebt diesen Akzent. Und es ist eine wahnsinnige schauspielerische Leistung. Ja. Mir fällt aktuell niemand ein, wo ich sagen würde, die könnte das übrigens auch. Der Dreh war ein absoluter Albtraum. Also, sie hat teilweise Szenen bis zu 50 Mal wiederholt, hat alle stundenlang aufgehalten. Ihre Acting-Lehrerin Paula war mit am Set und sie hat immer nachdem sie fertig war, erstmal zu ihrer Acting-Lehrerin geguckt und nicht zum Regisseur. Der Regisseur hat das alles und zwar, er hat einen Tobsuchtsanfall bekommen, nämlich es gab eine Szene, wo sie einfach nichts weiter machen musste, als eigentlich über einen Platz zu laufen. Um über diesen Platz zu laufen, braucht es aber eine bestimmte Form von Licht. Marilyn hat sich auf diesen Gang 2,5 Stunden vorbereitet, bis das Licht weg war.
Ja,
was dazu führte, dass als Frau Monroe am Set auftauchte, die Sonne am Untergehen war, die blaue Stunde war vorbei und Herr Logan stand von seinem Stuhl auf, um den Drehort herum standen 2000 Leute und Herr Logan schrie, fuck, 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 so lange bis Marilyn anfing zu weinen und dann wieder vom Set weggehen musste, dann wurde ihm nicht mehr gedreht. Also, ja. Und jedenfalls ihre Mitdarsteller waren Don Murray und Betty Field, Frau Field und Herrn Murray, muss man noch sagen, das waren zwei Studio-Player, von denen die 20th Century Fox nicht wusste, dass die auch ein Paar waren und die dann sehr viel für die PR dieses Filmes getan haben, nämlich die haben sich, obwohl die eigentlich vorher lange zusammen waren, vom Studio so verkaufen lassen, als hätten die sich beim Dreh kennengelernt und danach geheiratet. Zu Frau Field noch, die war eigentlich eine aufsteigende Blondine im Studiosystem. Marilyn hat dann dafür gesorgt, weil sie natürlich die einzige Blondine in Bus Stop sein wollte, ja, dass Frau Field eine andere Haarfarbe bekam, weil sie die so und es gibt
eine. Ist das die Grace gespielt hat oder die das andere kleine Mäuschen gespielt hat im Bus?
Die Grace.
Also, die ist
schon sehr schön.
Aber die ist doch sehr angelegt an Mae West, oder habe ich das falsch gesehen?
Die gibt es auch nach wie vor beide. Und die sind nach wie vor beide gut im Geschäft. Also, das sind so gut beschäftigte amerikanische TV. Die haben nie eine Monsterkarriere gemacht, aber das sind so Leute, von denen du dann weißt, dass ihre Agenten sehr glücklich sind, weil die viel Kohle eingespielt haben, weil die beide um die 200 IMDb-Credits haben. Also, die haben die ganze Zeit durchgängig sehr viel gearbeitet. Die Person, die ich noch erwähnen möchte, ist, es gibt so eine Mutterfigur, die keine nicht Mutter ist, aber Marilyn so ein bisschen. Das ist Eileen Eckert. Und Eileen Eckert spielt Vera und Eileen Eckert werden alle Homosexuellen auf diesem Planeten und die diesen Podcast hören kennen, weil Eileen Eckert spielt die Mutter von Diane Keaton in First Wives Club. Also diese sie ständig...
Schreibst dir einen schönen Brief, der alles erklärt und schickst eine Topfpflanze.
Genau.
Du hast kein Gefühl für Pasta.
Genau, du hast kein Gefühl für Pasta. Das ist Eileen Eckert, die auch in Bus Stop mitspielt, also damals natürlich deutlich jünger, aber schon, ich saß beim Gucken die ganze Zeit da und dachte, woher kenne ich dieses Gesicht,
Die haben übrigens deswegen keine großen Namen genommen, weil Marilyn schon da als Name alleine so zog, dass sie keinen männlichen großen Co-Star an ihrer Seite mehr brauchte und deswegen haben sie unbekannte billigere genommen. Robert Mitchum war höchstwahrscheinlich erstmal der Letzte, dann kam eine lange Zeit gar nichts. Und dann kam zum Schluss konnte sie sich halt aussuchen.
Um das zu unterstützen, es ist Don Murrays erster Film. Also der hat vorher in New York sehr gut Theater gespielt auf dem Broadway.
Auch ein Method Actor übrigens.
Auch ein Method Actor und auch ein sehr guter Schauspieler, aber halt kein riesiger Star. Nee. Der Film war ein Albtraum, alle hassten Marilyn am Ende des Drehs. dann passierte Folgendes, nämlich dann setzte sich Herr Logan 4 Wochen mit dem Material, das er aufgezeichnet hatte, in den Schnitt, trat dann vor Journalisten, vor Kameras und sagte, I just worked with Chaplin. She's amazing.
Right.
Ja. Und weil das, was passierte, war... Also
konkret hat er gesagt, sie ist eine Mischung aus Greta Garbo und
Charlie Chaplin. Aus Greta Garbo und Charlie Chaplin, also den beiden
das hat er
größten
auch
Filmstars
gesehen,
ne? der 30er Jahre.
Naja, er hat gesagt, die Ethereal Beauty auf Greta Garbo, aber mit dem Comedian, also mit dem Timing.
Und dem Charlie Witz Chaplin und hatte, diesem ja. hintergründigen. So. Ja.
Um das mal zusammenzufassen, Bus Stop ist ein auch 60 Jahre später noch hinreißender Film, Och, finde ich jedenfalls. Ich habe den gerne gesehen und ich habe ihn bestimmt 10 Mal gesehen inzwischen. Das, was Marilyn da abfackelt vor der Kamera, ist amazing, atemberaubend, finde ich. Der Film war, der Film wurde im Frühjahr, ich glaube, 59 gedreht und kam schon im Herbst in die Kinos. Auch eine
schnell,
unglaubliche, unglaubliche Produktionszeit. Mhm. Und war ein unfassbarer Erfolg. Und zwar nicht nur finanziell, sondern die Kritik zu dem Film in der New York Times fing mit den 2 Sätzen an, die ich mir gemerkt habe, weil ich sie bemerkenswert fand. Ladies and gentlemen, hold on to your seats. Marilyn Monroe is an actress.
Ja.
Also sie kriegte dafür auch wahnsinnig gute Kritiken und kriegte wahnsinnig viel Feedback, gutes Feedback, was nicht dazu führte, dass sie eine selbstsichere Person wurde. Und damit kommen wir dann schon zum nächsten Film.
Ich will kurz noch was sagen zu der Maske in dem Film, weil das ist für mich natürlich von meiner Perspektive aus besonders gewesen. Was ja damals relativ normal war, dass die Männer eigentlich alle in Brownface aufgetreten sind. Die wurden ja alle dunkelbraun angemalt. Das machte man damals so, wenn man irgendwie dachte, kernige Typen sind immer nur draußen und deswegen sehen die halt so aus. Und Marilyn haben sie, weil ne, Nachtclubsängerin und so, sie lebt quasi nicht im Tageslicht, sie ist so eine Barfly, haben sie weißer geschminkt, was heute echt ein bisschen skurril aussieht, weil sie wirklich so schneeweiße Highlights im Gesicht hat die ganze Zeit. Mhm. Was man sehr gut aber studieren kann, wenn man, wie ich, daran interessiert ist, sind ihre Lippen. Marilyn hat ja ihre Lippen immer selber geschminkt auch und hatte da 8 verschiedene Techniken, die sie nacheinander, also ne, die äußere Kontur wurde mit einem Pinsel gemacht, in einem dunkleren Rot, dann wurde das mit einem Pink aufgefüllt, lalalala. Ich habe noch ein Interview gefunden mit ihrem Make-up-Artist, der darüber ein bisschen erzählt hat, wie sie das normalerweise gemacht haben, wie sie auch gegen das, das war ja, der Film war ja noch schwarz-weiß oder war der schon Farbe? Der war Farbe, genau. Wie sie jahrelang gegen die Art, wie Kamerafarben übersetzt hat, angeschminkt haben, also dass am Ende alles rot-braun aussah, was sie auf ihre Lippen getan haben, außer du hast so ein Babypink genommen, das sah dann aus wie rot.
Ja.
Also ne, dagegen mussten sie so arbeiten, das war immer so ein bisschen, man wusste es vorher nicht, wie es auch entwickelt wird. Ja, das kann man alles super studieren, aber es wirkt heute, wirkt die Maske ein bisschen grotesk, muss ich sagen.
Ja, das haben die ja, aber absichtlich hat sie ja auch als Method Actoring das erste Mal gesagt, ich muss nicht wunderschön sein, sondern ich muss aussehen wie eine blutleere, im Dunkeln lebende kleine Barmaus.
Aber das wirkt halt heute nicht mehr believable.
Nee,
ne? Du guckst es an, du siehst halt,
sie sieht halt
das weiße Make-up.
Sieht halt aus wie eine Mischung aus Marie Antoinette und einer Wasserleiche.
Ja. Aber man muss auch sagen, das war der erste Regisseur, der auf dieser riesigen CinemaScope gedreht hat und der hat Großaufnahmen von ihrem Gesicht in diesem Film reingeschnitten, die es vorher noch nicht gab, also nur Gesichtsausschnitte. Mhm. Und das waren ja Leinwände damals, die waren ja größer als unsere heutigen Kinoleinwände. Und da nur so Auge, Nase, Mund, also das ist eine Riesenwirkung gewesen.
Toll.
Natürlich. Ganz, ganz toll.
Toll.
Ja. Wo du dich verlieren kannst in diesen riesigen Gesichtsaufnahmen.
Ja.
Und da ist dann auch das Make-up wieder, da ist es dann wieder trotzdem das Marilyn-Gesicht.
Ja.
Ne? Also es ist jetzt nicht entstellt gewesen wie Baby Jane. Also das war jetzt nicht.
Naja, was sie getan hat, ist sich vor jedem Take und auch am Morgen vor dem Gesamtdreh sozusagen einmal in einen großen Topf mit Babypuder zu setzen so dieses Babypuder sich überall auf ihren gesamten Körper und auf ihr gesamtes Gesicht zu schmieren, was dazu führte, dass nach jedem Take die Kostüme ihrer Co-Stars, an denen sie sich gerade gerieben hatte, abgebürstet werden mussten, was jedes Mal so 20 Minuten dauerte und den Dreh jetzt auch nicht beschleunigt hat.
Nicht wirklich. Aber das hat ja der nächste Regisseur sozusagen ihr nicht erlaubt, dass sie da die Klamotten und das Make-up waren ja on top, oder Barbie?
Der nächste ist Misfits, oder?
Nein.
61?
Gott.
59, nee, ich bin dran, genau. Some Like It Hot. Yes. Sie hatte da schon, also sie hatte eine zwischen Bus Stop, also erstmal nach dem Film Fox hat sie dann wieder zurückgenommen, hat ihren Vertrag neu verhandeln lassen. Die wollten sie nicht verlieren, haben ihr gesagt, okay, wir wollen, also bitte, bitte, ja, komm zu uns sie zurück. Sie
saß am längeren Hebel und hat gewonnen.
Absolut. Und hat dann eben diesen neuen Vertrag bekommen. Sie durfte dann mitbestimmen, all diese Dinge, auch bei Fox. Und hat dann nach 18 Monaten Abstinenz, in der sie auch eine Fehlgeburt hatte, ich glaube ihre erste offizielle, hat sie dann sich...
Das heißt übrigens, dass der Vater dieses Kindes, dieser oder dieses nicht geborenen Kindes Marlon Brando war, das nur so nebenbei.
That could actually be.
Bestimmt viele Kinder auf der Welt, von denen man nichts weiß.
Und dann hat sie, also 58 hat sie zugesagt, 59 kam der Film raus. Der erste Film nach langer Abstinenz vom Silver Screen war dann ihr erfolgreichster und berühmtester Film, auch heute noch, Some Like It Hot, manche mögen es heiß. Das zweite Mal, dass sie mit Billy Wilder gearbeitet hat, die männlichen Hauptrollen sind Jack Lemmon und Tony Curtis. Sie spielt Sugar Kowalczyk, die eine, wie ich es vorhin ja schon beim Spiel beschrieben habe, eine von der Liebe und vom Leben enttäuschte, wunderschöne Sexbombe ist, die eben eine Ukulele spielt und ein bisschen Stimmchen hat und in einem Damenorchester auftritt und mit dem durch Amerika reist, um Leute zu bespaßen. Und sie ist der Star dieses Ensembles. Die anderen Damen sind alle so ein bisschen, naja, haben Radiogesichter, würde ich jetzt sagen, freundlich. Und die anderen beiden sind Musiker.
Das heißt nicht Radiogesicht, das heißt, sie haben sehr schöne Stimmen.
Ach so, Podcast-Gesichter, würde man heute sagen. Und die anderen beiden sind eben, naja, nicht gut betuchte Berufsmusiker, die durch kein eigenes Verschulden Augenzeugen werden bei einem Mafia-Shooting, wo Leute erschossen werden.
Valentin-Massaker in Chicago, das gab es wirklich.
That.
Ja.
Und die wissen dann, okay, also sie wurden gesehen dabei, dass sie Augenzeugen waren, sie müssen jetzt untertauchen und haben überhaupt keine Ahnung, wie sie es machen sollen. Und haben dann, weil sie Jobs suchen, versuchen außerhalb der Stadt irgendwie engagiert zu werden, finden sie raus, dass eben diese Damenkapelle irgendeine Zugreise vor sich hat und dann irgendwo auftreten soll, dann sagen sie, alles klar, wir gehen dahin und wir transen uns auf, wie wir hier sagen würden.
Sie haben sich aufgetranst.
Ja, Josephine und ich habe vergessen, wie die andere heißt. Daphne, Josephine und Daphne, genau, werden sie dann. Und auch wenn das ein bisschen so Charlies Tante Elemente hat, finde ich es an keiner Stelle wirklich, also,
Fremdscham ist
nee,
wenig.
Gar nicht.
Ja, ist wenig.
Wenig, genau. Ja. Es ist, man macht sich nicht über das Queersein an sich lustig oder über den Mann im Kleid an sich, weil die beiden das sehr ernst nehmen. Also vor allem der eine von beiden.
Jack Lemmon
geht total in seiner Daphne auf. Und die Grenzen zwischen ich bin ein Mann und ich bin eigentlich Daphne und finde sie irgendwie ganz cool. Und ich tanze jetzt noch ein bisschen Cha-Cha.
Ja.
Verwischen zusehends. Ja.
Sie will auch heiraten zum Schluss.
Genau.
Also sie will auch einen Kerl haben und so.
Ja, ich frage mich bei dieser Jack Lemmon, also bei Daphne, frage ich mich immer, is that somebody discovering his transness?
Ja.
So,
Daphne hat Blut geleckt.
Ja, ja. Und es ist ja auch, also ja, zum Schluss, ja. Das hat ein sehr queeres Ende, ein sehr queeres offenes Ende. Für damalige Verhältnisse eigentlich ungesehen gab es nicht.
Gab es noch nie.
Genau.
Ist bis heute der berühmteste Spruch von allen in Film jemals geäußerten Sprüchen, ist der Endspruch.
Letzter Satz, nobody's perfect.
Ist ein weltweites stehendes, wie heißt es, ein Household-Spruch geworden. Also jeder kennt ihn. Ja. Keiner ist perfekt.
Ja. Genau, und das ist so ein bisschen, das ist die Basis. Also sie kommen dann in so einem Strandbadort an und Marilyn ist eben der Star und die beiden Jungs haben Perücken auf und versuchen nicht entdeckt zu werden und die Mafia hat irgendwie mitbekommen, dass sie da sind und reist ihnen hinterher und so. Oder entdecken sie da, weil die da zufällig ein Mafia-Happening haben, auch irgendein Zusammentreffen. Und natürlich verliebt Tony Curtis sich in Marilyn und sie sich in ihn, aber out of drag und sie weiß nicht, dass er das ist und lalala, Verwechslungskomödie, hallo. Es ist aber super schön inszeniert und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, welche Filme wir besprechen wollen und dann war so kurz die Meinung vielleicht dann doch nicht Some Like It Hot und mir war es super wichtig, den zu nehmen, weil das der Film ist für mich, wo sie am meisten das tut, wofür wir sie heute alle kennen und lieben. Sie strahlt halt wirklich wie so ein 8000-Kilowatt-Strahler jedes Mal, wenn sie on camera ist. Also die hat das, was sie am besten konnte, hat sie in diesem Film destilliert in eine perfekte Essenz. Diesen wahnsinnigen Sexappeal, gleichzeitig diese Unschuld und dieses große Herz, das man sehen kann, die Romantik, die enttäuschte Romantikerin, all diese Dinge, die wir an ihr lieben. Und sieht rasend dabei
und
aus.
Und ist eine fantastische Sängerin. Mit einer winzigen Stimme, aber eine fantastische Sängerin.
Ja, macht das gut. Beste draus. Ja, ja, macht tatsächlich. I'm Through With Love ist, ich krieg heute noch Tränen. Oh. Ja, ich krieg Gänsehaut jetzt. Das ist eine wunderschöne Nummer und auch das erste Mal, dass wir sie in so einem Nude Illusion Ding sehen, wo man das Gefühl hat, die Titten sind das eigentlich schon draußen, aber sie sind nicht draußen.
Wahnsinn, das Kleid.
Insane.
Tick zu viel fast. Aber der Billy Wilder hat natürlich, das ist auch eben die Kunst des Regisseurs,
ja.
Weil in Wirklichkeit, also da ist wirklich so eine illuminierte Göttin auf der Leinwand zu sehen.
Absolut.
Wirklich mit diesem weißen Haarhelm. Ja. Also die sieht so gut aus und trägt ja auch immer schwarz, dass die Haut noch mehr leuchtet und so. Also ist alles perfekt. In Wirklichkeit war das in der Zeit, sie war schwanger, sie hatte eine Fehlgeburt während der Dreharbeiten, sie hatte so rote Augen durch den Tablettenmissbrauch, dass das in Schwarz-Weiß gedreht werden musste. Das wollten sie ja in Farbe drehen, aber konnten es deswegen nicht, wegen der roten Augen und auch, weil das Make-up der Männer nicht so perfekt gemacht werden konnte in der Zeit damals noch, dass man das abnahm denen.
Das war das, was Wilder seinerzeit gesagt hat.
Ja, ja, aber es waren eben die, ja klar, die Merlin-Gründe hat er bestimmt nicht der Presse erzählt.
Nein, Wilder hat in einem süßen Interview ganz spät mal gesagt, I didn't want to make Charlies Tante.
Ja, genau. Und das ist, aber dadurch, dass er in Schwarz-Weiß ist, ist sie noch schöner. Also sie leuchtet, wie du sagst, der ganze Film ist ja auch oft so, es ist so ein, auch später bei The Misfits, als ob es Nacht ist sozusagen, so kommt es einem vor, aber ist es irgendwie gar nicht. Aber sie leuchtet und leuchtet und leuchtet. Also sie ist so schön.
Ja. Und sie hatte während der Dreharbeiten eine Affäre mit Tony Curtis, die hatten vorher wohl schon mal irgendwie Ende der 40er eine Affäre, sagte er später, als sie nach Hollywood kam, meinte er. Und die haben sie dann wieder aufgenommen, obwohl sie da schon mit Arthur Miller verheiratet war und er mit einer anderen Frau, haben während des Films eben eine Affäre gehabt. Und dann kam raus, dass sie eben, also sie hat dann, das brodelte, die Gerüchteküche brodelte und es drohte jetzt an die Presse zu kommen. Und dann haben sie beide beschlossen, wir müssen das jetzt zumindest Arthur Miller sagen und haben ihn dann in einen Raum bestellt, haben sich da mit ihm hingesetzt, um ihm die Neuigkeiten zu eröffnen, dachte Tony Curtis. Und dann sagt Marilyn, ja, und das ist passiert und obendrein bin ich schwanger, ich weiß nicht von wem. Das Kind hat sie dann verloren, hat Tatjana schon gesagt, während der Dreharbeiten. Es wird im Nachhinein behauptet, Teile der Kleider, die Kleider hätten nicht richtig gepasst, weil sie irgendwie halt schon Babybump hätte. Das habe ich nicht gesehen. Nee, also alles, was sie anhat, sieht sensationell aus an ihr. Aber ja, also es waren natürlich, es war problematisch, der Dreh war problematisch. Wie gesagt, Billy Wilder hat danach gesagt, nie wieder. Sie war besoffen die halbe Zeit, sie hat immer aus ihren Kaffeebechern, die es überall am Set gab, hat sie Champagner gesoffen. Sie war da schon eben mit den Tabletten voll dabei. Paula Strasberg stand hinter Billy Wilder. Billy Wilder saß auf seinem Director's Chair und Paula Strasberg, ihr Acting Coach, stand direkt hinter ihm. Und sie hat immer nur Paula angeschaut nach dem Take, um zu gucken, war das jetzt gut oder war es nicht gut. Und wenn Paula den Kopf geschüttelt hat, konnte Billy Wilder sagen, was er wollte. Die Szene wurde so lange nochmal gemacht, bis Paula Strasberg zufrieden war.
Ja.
Und
wobei, da hat sich Billy Wilder auch richtig für gerecht. Es gibt eine Szene, wie Marilyn in das Zimmer von Josephine und Daphne geht, ohne in die Kamera zu gucken, zu einer Kommode gehen soll, die Kommode aufziehen und fragen, wo ist der Gin? Und die haben sie, glaube ich, 58 Mal wiederholen lassen, hat er sie wiederholen lassen, weil sie immer nur reinkam und sagte, wo Gin ist und Gin ist wo und so. Sie hat es nicht hingekriegt. Wo ist der Gin? Ne. Dann hat er sie aufgeschrieben in die Schublade, auf den Boden der Schublade. Wo ist der Gin? Hat sie nicht hingekriegt. Und da hat er das 58 Mal, bis alle völlig, und ihr müsst euch vorstellen.
Was soll er machen, wenn sie es nicht rauskriegt?
Ja, aber er hat sie auch gequält. Er hat nicht Pause gemacht, sondern hat gesagt, wir machen das so lange, bis du es richtig hast. Und das hat eben den ganzen Tag gedauert und den ganzen Tag stehen da aber Tony Curtis und Jack Lemmon aufgetranst mit hohen Absätzen und hassen ihr Leben natürlich gerade, weil die standen ja nur da, weil sie zufällig im Bild waren, aber mussten da eben stehen, immer wenn die reintorkelt und nicht kriegt, wo ist der Gin? Also das muss man sich mal vorstellen. Das war also so schwierig. Die muss das Leben denen zur Hölle gemacht haben und das Ergebnis muss so sensationell gewesen sein, dass alle es in Kauf genommen haben.
Also das war's halt. Die meist wiederholte Zeile in diesem Film, weil es gibt auf YouTube ein Video, wo sie diese Takes alle hintereinander geschnitten haben.
Oh Jesus.
64 Takes, how wie rude. Marilyn versucht zu sagen, wie, also jetzt, ich sag's mal auf Deutsch, wie kommen denn diese großen Fische in diese kleinen Dosen? Mhm. Sie braucht mindestens bis Take 30, bis sie diesen Satz einmal vollständig sagt. Und ich sitze die ganze Zeit davor und denke, Mädel, du bist so drauf.
Was mich total fasziniert, und das, ich habe ja diese von dieser unautorisierten Doku schon erzählt, da haben sie ganz viel so eben auch solches Material. Also einfach das, was die Kamera mitgenommen hat, weil sie halt aus anderen Filmen jetzt ihre Takes eben 30 Mal nicht hinbekommt. Was mich fasziniert dabei ist, dass sie in jedem Take aber, also es ist nie diese exasperated energy, dieses, oh Gott, ich muss es jetzt nochmal machen, ich bin genervt, sondern es ist, der Charakter ist immer da mit und auch Acting. Bei den anderen.
Ja.
Ne? Also die, wenn ich da stehen würde und die Uschi, mit der ich die Szene mache, macht es gerade zum 40. Mal und verkackt es zum 40. Mal. Ich würde nicht immer noch mit liebenden, begehrenden Augen.
Das ist Professionalität. Ja, das muss man wirklich
sagen. It's called acting.
Ja,
das habe ich ja mal zu,
das können wir nicht.
Zu einer türkisch-deutschen Schauspielerin gesagt, die mit Pornos früher ihr Geld verdient hat und dann in einem sehr erfolgreichen Film war.
Ach, die Sibylle.
Die Sibylle, die dann.
Wenn ich das jetzt gesagt hätte, wäre ich wieder rausgeschnitten
worden. Wir haben nicht den ganzen Namen gesagt, das ist geil. Und die hatte einen Promo-Shoot mit Elias Mbarek und Matthias Schweighöfer und ich habe das Make-up gemacht und sie kam zu spät, kam von einem Vogue-Shoot, hatte noch das Vogue-Gesicht an und die Vogue-Haare und ne, ich wollte total nett zu ihr sein, habe sie in die Maske genommen, nicht so, du kannst dich entscheiden, willst du so bleiben oder sollen wir was verändern, sollen wir irgendwie, ne, soll ich den Look verändern? Ja, wenn du nicht weißt, was du machen willst, was machen wir denn überhaupt hier? Ich so, girl, okay. I was trying to be nice, aber okay, dann machen wir das so, wirklich so? Da war ich schon so bedient und dann haben wir sie rausgeschickt zu den Jungs und wir stehen da und sie hat Head-to-Toe Gucci an, glaube ich, oder Chanel. Und sie soll halt mit den Jungs dann interagieren und der Fotograf sagt, du nimmst jetzt so eine Flüstertüte und brüllst die so an und sagst, hey, mach das. Und dann sagt sie, wortwörtlich, das spüre ich aber gar nicht, wieso soll ich denn das jetzt machen, das ist überhaupt nicht meine Stimmung, was verlangst du denn von mir? Und der Fotograf guckt sie an und sagt so, Schatz, it's called acting. Daraufhin hat sie, hätte Toguchi einfach das Ding verlassen, ist einfach weggegangen und kam nicht wieder.
Krass.
Ja, das war sehr schön.
Ja, das glaube ich.
Also jeder hat gebrodelt am Set ohne Ende. Billy Wilder hat sie gehasst. Tony Curtis
hat sie noch mehr gehasst.
Ja, gleichzeitig aber, also ne, er hat gesagt, sie zu küssen war wie Adolf Hitler zu küssen, daher das berühmte Zitat. Er hat das dann später ja nochmal relativiert und hat gesagt, nein, das war ganz anders. It was like fucking her. She was grinding against me and put her tongue into my windpipe. Also sie hätte ihn quasi so begehrt, dass das überhaupt nicht auszuhalten war. Ich glaube auch Fantasien eines alten Mannes. Aber hey, Billy Wilder hat gesagt, sie hätte, und das finde ich sehr schön, und das ist eine Geschichte, ein Zitat, das mir bei allem, was ich jetzt angeschaut habe, im Hinterkopf geblieben ist, an elegant vulgarity, Vulgarität an sich hatte, und das finde ich, beschreibt das auch ganz schön, aber ja, der Film war, also während der Dreharbeiten dachte man, wir kriegen das nie zu Ende, weil es dauert alles viel zu lang, es kostet viel zu viel Geld, alle sind so angekotzt und so genervt, es kann nicht fertig werden und es kann nie gut werden.
Also Billy Wilder war auch ein kompletter Handwerker und eigentlich jemand, der seine Stundenpläne mit einer eisernen Faust eingehalten hat.
Österreicher, oder?
Ja, aber
deutsch. Und
preußisch.
Ich glaube, es war der einzige Dreh, den er um 2 Wochen überzogen hat.
Right.
Es hat auch vom Studio niemand gesagt, irgendwie so, warum überziehst du jetzt? Sondern alle vom Studio haben gesagt, okay, we get it.
Nur 2 Wochen. Ich meine, dafür, dass sie an vielen Tagen gar nicht zum Set gekommen ist, ist das schon toll.
Ja, der Film ist ein Traum.
Traum, eben. Und das ist das, was übrig geblieben ist, wo ich hin wollte. Auch wenn das so ein Albtraum war und alle dachten, es wird nicht fertig und es wird nichts. Wenn man ihn sieht, das ist wirklich ein Meisterwerk. Es ist auch für Billy Wilder ein Meisterwerk, ein Highlight seiner Karriere.
Absolut.
Weil alles in diesem Film funktioniert. Das Comedy-Timing ist insane. Die Musiknummern sind Wahnsinn. Du glaubst die Romanze. Du bist verliebt in sie. Du bist verliebt in diese beiden Jungs. Und eben Daphne, die mit ihrer Queerness irgendwie so struggelt, weil sie sich plötzlich so zu Hause fühlt in ihren Klamotten und die dann am Ende bei einem Millionär, das ist die Schlussszene, auf dem Boot, sie hauen da alle ab, Marilyn und Tony Curtis, der kein Escort. Geld hat, die freuen sich und wie heißt er?
Escort.
Junior. Escort sowieso Junior.
That one.
So ein altes Knautschgesicht.
Genau, ein altes Knautschgesicht, der sieht aus wie eine Schildkröte ohne Panzer.
Ja.
Und der ist eben in Daphne verliebt und Daphne steht neben ihm und sagt, ja, also, wir können nicht heiraten.
Die in der Schlussszene aussieht wie ein Schild.
I can never give you children. Und er so, we'll adopt some. Und sie versucht, aus dieser Nummer rauszukommen, weil er sie eben heiraten will.
Ich bin nicht
und
natural blonde.
Ganz genau, I'm not a natural blonde. Und dann ganz am Ende, in Verzweiflung, während sie in den Sonnenuntergang, Aufgang rasen auf seinem kleinen Speedboat, reißt sie sich die Perücke vom Kopf und sagt, Osgood. Osgood heißt er.
Yeah.
I'm a man. Und dann sagt Osgood nur, nobody's perfect. Und das ist das viel beschriebene Zitat und das tolle queere Ending zu diesem tollen Film. Und ja, den müsst ihr, um Tatjana zu zitieren, gesehen haben, wenn ihr euch homosexuell nennen wollt. Das ist ein Must-Have. Und ich schwöre, kein Schwarz-Weiß-Film, wo ihr euch langweilt, sondern der, wie Billy Wilder eben, das geht schnell. Das ist, also ja, es
brilliant.
Ist sexy, es ist brillant, es ist lustig. And you have to see it.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und der Film ist, da ist sie auf ihrem komödiantischen absoluten Höhepunkt. Ja. Und da werden wir schon begriffen haben, dass sie ähnlich ehrgeizig war wie Barbara Streisand. Bloß Barbara hat es viel deutlicher gezeigt und die Zeiten waren auch andere.
Ja.
Hat Marilyn dann aber auch gesagt, so jetzt reicht es mir langsam mal mit diesen Komödien. Ich möchte jetzt endlich eine Charakterrolle kriegen. Und schlau wie sie war, hat sie ja schon zu der Zeit angebandelt und dann auch geheiratet in dritter Ehe Arthur Miller. Arthur Miller war sozusagen das Pendant zu Tennessee Williams. Das war der US-Dramatiker. Ja, ja, genau. Aber meist gespielt.
Ja.
Eine intellektuelle, riesige Geistesgröße.
Eine riesige linke Nummer.
Ein nahezu Kommunist, ja, hat immer Probleme gehabt mit diesem Ausschuss da, McCarthy und so weiter, aber Marilyn stand zu ihm, er war jüdisch, sie ist zum Judentum übergetreten und er war natürlich ihr Daddy, also er war älter, sie hatte eine Vaterfigur gefunden, der sie ernst nahm und der den Brain verkörpert hat und das war ja sozusagen das, wo sie andocken konnte. Also sie war richtig schwer verliebt und die haben geheiratet Ende der 50er und dann haben sie zusammen einen Film entwickelt, der 1961 dann gedreht wurde, The Misfits. Das wurde dann ihr letzter Film, weil sie dann dummerweise 1962 ja leider also gestorben ist. Der letzte abgeschlossene Film. Und die Hoffnung, damit einen Imagewechsel hinzukriegen, waren bei allen Beteiligten
die pisst sich da ein.
So hoch.
Sie ist dummerweise gestorben.
Ja, sie ist dann dummerweise gestorben.
Aus Versehen.
Ja, aus Versehen. Andere sagen mit Absicht, aber darüber reden wir ja noch. Also auf jeden Fall ist sie in diesem Film das erste Mal nicht ein dummes Blondchen, sondern eine moderne Frau aus dem Jahr 1961, die frisch geschieden ist und die, oder sich gerade scheiden lässt in Reno, das ist so ein Scheidungsparadies da in Amerika, und total neben sich steht durch diese Scheidung und durch die Suche nach dem Sinn im Leben. Sie spielt natürlich eine Tänzerin oder was auch immer.
Ex-Stripperin.
Ex-Stripperin, irgendwas. Weil diese Schönheit irgendwie erklärt werden muss, scheinbar filmisch. Aber
die sieht aus auch, ne? Also auch mit diesem, nicht mehr diese Marilyn-Frisur, die wir alle kennen, nicht sondern dieses längere lockige, Haar,
sondern lang Blätter. Und glatt. Und, und da trifft sie auf eine, im Prinzip ist es ein Kammerspiel, der ganze Film spielt wirklich nur mit fünf Hauptpersonen und alle fünf sind sozusagen Misfits, also Entwurzelte, die irgendwie den Kontakt zur Gesellschaft aus Gründen verloren haben und jetzt durchs Schicksal zusammengewürfelt werden und sich erstmal so aneinander klammern, aus verschiedensten Gründen. Aber im Prinzip sind sie alle auf der Suche nach Sinn und nach Freiheit, möchte ich mal sagen. Und zweifeln das bisherige Leben und alles, was sie bisher erreicht haben, an. Das sind also wirklich so einsame Seelen, die sie begegnen. Es ist also ein richtig sehr intellektueller Zugang von einem der großen Dramatiker Amerikas, der Arthur Miller hat eben das Drehbuch geschrieben, das nach einer Kurzgeschichte von sich für sie adaptiert und hat natürlich diese Ehegeschichte damit reingeschrieben. Also das heißt, er kannte sie ja nun mit ihren ganzen Unsicherheiten und Ängsten und Verletzlichkeiten, die vorher unter dieser Rolle dummes Blondchen gut versteckt werden konnten. Und jetzt hat der das bloßgelegt. In diesem Drehbuch ist sehr viel echte Marilyn drin, obwohl die Rolle natürlich Rosalind heißt. Und das hat er kreiert, um ihr ein Geschenk zu machen, als ernstzunehmende Frau mit Ängsten und Zweifeln und bla 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 wahrgenommen zu werden. Und das Schlimme und das Tragische an dieser Geschichte ist, dass Marilyn inzwischen so krank war durch die Sucht nach Tabletten und Alkohol, dass sie im Prinzip so paranoid wurde und überall nur Feinde witterte. Mhm. Und die einzige, die an sie rankam, war diese Paula Strasberg, diese kleine, dieser Gnom, der immer neben ihr war. Und kein anderes Urteil hatte Bestand und sie war inzwischen bei Psychoanalyse, hat sie gemacht und war bei der Freud-Tochter und überall, also immer auch ganz hoch und hatte aber auch Affären natürlich zwischendurch mit allen möglichen Leuten und dieses Vertrauen, was der Mann ihr schenken wollte durch dieses Drehbuch, hat sie dann wahrgenommen irgendwie als Verrat, dass er viel zu viel Internas da reingepackt hat. Aber nun war das Ding verkauft und besetzt und es war mit der Crème de la Crème besetzt. Also das spielen Clark Gable, ihr sowieso, ihr in Danny. Ihrem, ihr Vater im Prinzip, wo sie dachte, das ist wirklich ihr Vater, der spielt mit und Thelma Ritter, Montgomery Clift.
Thelma Ritter.
Ja, Thelma Ritter, the great Thelma Ritter. Ja,
ganz ich sensationell.
Hatte, genau das, was du vorhin mit der anderen hattest, hatte ich jetzt, als ich gestern The Misfits geschaut habe. Die kommt on screen und ich denke, ich kenne dich. Und dann macht's Klick, Pillow Talk. Die ist bei Pillow Talk die tolle Hausangestellte, die die ganze Zeit gesoffen hat und immer den Eisbeutel am Kopf. Immer nur,
Ja, die vielleicht begabteste Nebendarstellerin der Hollywood.
Die Udo Kier von damals.
Genau. Die hat einfach nur gute Rollen gespielt, toll. Aber immer Nebenrollen.
Ja.
Und aber auch Method Actor und Montgomery Clift sowieso im Prinzip nicht mehr versicherbar nach seinem Unfall. Und Marilyn hat sich eingesetzt. Das war aber nachdem das Gesicht
zerstört war?
Ja, das okay, war schon danach.
Das sah super aus.
Aber trotzdem. Ja. Und Marilyn hat dafür gesorgt, dass er versichert wurde und so weiter. Die wollte mit dem. Und John Huston aus
über Monty früheren... Clift machen wir mal eine eigene Folge.
Aus früheren Zeiten, ihr Regisseur von Asphalt-Dschungel, jetzt wieder als Regisseur, der aber inzwischen auch ein Alkohol- und Spielerproblem hatte. Der wollte einfach nur sein Ding da runterrotzen und war die ganze Nacht am Spieltisch. Reno ist so wie Las Vegas, ist so ein Spielparadies. Also es war schwierig. Und dann nun eine Rolle zu spielen, wo du dein persönliches Ich nach außen bringst, das ist natürlich für jemanden, der Schauspieler ist, nochmal schwerer.
Ja, und auch als jemand, der von der Presse so schlimm misshandelt worden ist, ne, die so viel Interesse hatten, immer alle Skandale rauszuholen, wo die Penthouse, also die ihre Kalenderfotos für $500 an Playboy verkauft worden sind und so, sie nichts dafür gesehen hat. Ne? Also wenn du eh schon so traumatisiert bist durch den Missbrauch der Öffentlichkeit, den Missbrauch der Tabloids, dann was spielen zu müssen, wo du dich so nackt machst, ist natürlich... Ja,
das ist extrem schwer.
Ja. Naja,
und dann mit Method Acting und dann mit Tablettensucht, also das war alles schwierig. Und der Film ist natürlich was geworden, aber auch nur, weil John Huston irgendwann gesagt hat, so, jetzt lassen wir die einweisen, die muss 10 Tage in die Klapse und hat die wirklich 10 Tage lang in die Klapse gesteckt und nach diesen 10 Tagen konnte überhaupt dieser Film nur fertiggestellt werden.
Zum Entziehen? Oder?
Zum Entziehen. Ja, ja.
Oh, wow. Also,
die hatte, da war es wirklich in Schwarz-Weiß gedreht auch, weil ihre Augen so knallrot waren. Das Weiße konntest du mit keinem Augentropfen der Welt mal wieder hinkriegen. Aber auch in diesem Film sieht sie toll aus und es ist natürlich ein total anderer Film als Some Like It Hot, also der ganze Unterton ist melancholisch und traurig. Hm. Die Filmmusik ist meine liebste nach Dr. Zhivago. Die ist so traurig. Ist so schön, die Filmmusik. Und dieser Film geht ganz langsam auch. Also der hat eigentlich wenig Inhalt, den man so erzählen kann. Ja gut, Frau geht mit 3 Typen irgendwie in so eine Wüste und da jagen die Pferde und machen die zu Hundefutter und sie rastet aus und zum Schluss ist sie trotzdem mit einem zusammen. Also das ist sozusagen die Handlung. Ja, die ist egal.
Ja.
Diese Unterschwelligkeiten, also wenn sie zum Beispiel sagt, sie lässt sich scheiden, weil ihr Mann immer anwesend war, aber sie nie wahrgenommen hat. Das sind Sätze, die man von Marilyn Monroe nie vorher gehört hat in irgendeiner Rolle. Also sie war so echt und hat so viel gegeben in diesem Film und die anderen Schauspieler haben so toll dazu gearbeitet. Das ist mein absoluter Lieblings-Marilyn-Film und danach wäre eigentlich der Weg zu einer großen Charakterschauspielerin, weil alle haben gesagt, okay, der Film ist ein bisschen langweilig, aber sie, ihre Leistung, ganz großes Schauspiel.
Ich habe eine Kritik, habe ich mir aufgeschrieben. Zum Stichwort langweilig, aus, ich glaube auch der New York Times, a turgid bore with delusions of profundity.
Ja.
Weil sie, gerade die letzte halbe Stunde ist ja so der, Kampfmann gegen Wildnis, der Kampf
Zivilisation
und gegen, genau.
Um das mal,
und es ist auch schwer zu ertragen, die letzte halbe Stunde, auch was die Pferde angeht und so, ne? Also die Pferde haben da auf jeden Fall gelitten.
Ja. Klar, Gable auch, der ist dann nach 16 Tage später gestorben am Herzinfarkt und die Witwe hat gesagt, das liegt nur daran, dass er sich nicht hat dubeln lassen, sondern die Pferde selber da eingefangen hat und dass er eben 10-mal das wiederholen musste, weil sie nicht aus dem Quark kam. Mhm.
Naja, das, also von der Stimmung her ist der Film eigentlich das, was französische Regisseure in der Zeit gemacht haben oder was Hollywood-Regisseure im Independent-Kino erst in den 80er Jahren gemacht haben, nämlich etwas, das von reinen Stimmungen lebt, wo es überhaupt nicht um Handlung geht oder um Figuren oder irgendwie
es
sowas.
Es geht um Zwischentöne.
Also, sondern seiner Zeit auch so ein bisschen voraus.
Seiner Zeit total voraus. Ist es eigentlich so vom Buch und vom gesamten Gefühl und vom Look her eine sehr geduldige 80er Jahre Independent-Produktion, die reines Kino ist, sehr an Bildern interessiert.
Europäisch.
Also so europäisch angehaucht. Meine Lieblingsszene in dem Film ist eine selbstreferenzielle Szene mit Marilyn, nämlich diese Figur, die Marilyn da spielt, hat aus ihrer sozusagen ehemaligen Stripperinnenzeit Fotos in einem Spind hängen. Und die männliche Hauptfigur und Marilyn stehen vor diesem Spind und diese Stripperinnen-Fotos sind aber alle alte PR-Fotos von Marilyn von vor 5 oder 6 Jahren und diese ganze Szene besteht immer daraus, dass der Mann den Schrank die ganze Zeit aufmacht und diese Fotos sehen will und Marilyn die ganze Zeit diesen Schrank wieder zumacht und diese Fotos verbergen will.
Ja, das ist ein tolles Bild.
Und das ist eigentlich ein tolles Bild für die Situation, in der sie sich damals befunden hat. Und so generell zu dem, was Tatjana gerade gesagt hat, Marilyn ist nicht in die Klapse gekommen, weil sie unbedingt entziehen wollte. Jeder, der einen Süchtigen kennt, wird wissen, dass das in 10 Tagen überhaupt nicht zu machen ist, sondern Marilyn ist in die Klapse gekommen, weil John Huston am Spieltisch das gesamte Budget des Films auf den Kopf gehauen hatte und der Dreh unterbrochen werden musste für 3 Wochen, bis das Studio gesagt hat, okay, wir schießen da nochmal was nach, damit der Film fertig wird. Also Huston hat alle seine Spielverluste auf die Produktion buchen lassen. Er hat nicht sein privates Geld verspielt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Und parallel
wisst ihr eigentlich kurz, ob die Geschichten stimmen, dass man Vivian Leigh beim Dreh zu Streetcar, dass sie während den Drehpausen quasi Elektroschocks bekommen hat gegen ihre Schizophrenie? Wisst ihr, ob das stimmt?
Nee, das stimmt nicht. Das ist ein Gerücht, sondern irgendwie Nebengeschichte Streetcar. Das Faszinierende an Streetcar ist ja, dass da 2 Acting-Styles komplett aufeinander knallen, nämlich diesen ganz klassischen, theaterausgebildeten, reine Technik, Vivian Leigh und Marlon Brando, ich bin das echte Vieh. Und die beiden, und deswegen funktioniert der Film auch so gut, weil die Figuren halt entsprechend gestaltet sind. Aber
okay,
das ist jetzt weg von Marilyn.
Genau, die hat also dann diesen Film abgedreht und über diesen Film gibt es sehr viel Bildmaterial, weil es der erste Film war, wo die Fotoagentur Magnum hat 16 Fotografen hingeschickt, um die Dreharbeiten zu dokumentieren. Eine der Fotografinnen war Inge Morath, eine junge Österreicherin, und die hat sich während des Drehs Arthur Miller geschnappt und wurde seine dritte Frau. Und
die waren dann auch 25 Jahre verheiratet, also es war eine glückliche Ehe.
Ja, es war eine glückliche Ehe, aber immerhin, also sie hat sich den geschnappt. Und die Fotos gibt es im Bildband und der ist sensationell gut, das kann man nur empfehlen, weil alle sind ikonisch inzwischen, diese ganzen Fotos. Meine Lieblingsszene in diesem Film nebenbei ist die, in der sie besoffen morgens aus dem oder abends aus dem Haus torkelt in den Garten und durch den Garten tanzt und so einen expressionistischen Selbst ich umarme mich Tanz dahin Dings zu einem großen Baum und dann den großen Baum umarmt und das hat mich sehr an Hannelore Elst erinnert, die auch immer Bäume umarmt hat und geküsst hat.
Ja, das Barbara Becker
sehr
macht
niedlich,
das auch.
Ja. Und dann küsst sie da den Baum. Und ja gut, also ist mein Lieblingsfilm, weil der so ein bisschen traurig
war
ist.
War der denn erfolgreich?
Überhaupt nicht. Es war natürlich ein Riesenflop, weil viel zu depressiv. Das Publikum hat natürlich verlangt, dass Marilyn gefälligst die lustige Dump-Blond ist.
Ja, und ein bisschen nackt und so.
Und ein bisschen nackt und ein bisschen witzig. Und daraufhin hat sie dann auch wieder aus Verzweiflung natürlich, weil sie nichts anderes dann hatte, weil der Misserfolg so groß war, noch einen Film angenommen, unter ihren Bedingungen, wieder mit einem super Regisseur und Dean Martin als Co-Star, den sie nun befreundet hatte. Something's Got to Give hieß der für 20th Century Fox und der ist zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil während der Dreharbeiten sie A, gefeuert wurde und dann gestorben ist, bevor sie hatte dann schon wieder die Erlaubnis weiterzudrehen, aber davor ist sie dann gestorben und zwar am Abend des 4. Augustes 62. Und was wir alles ausgelassen haben, ist natürlich auch, dass das kleine Waisenkind, das missbrauchte Waisenkind, plötzlich die Geliebte war von dem Präsident der Vereinigten Staaten
und seiner
wahrscheinlich
Brüder.
Auch noch seines Bruders und seines Vaters. Also John, der alte Kennedy wohl auch. Also die hat da natürlich, und das kann man auch verstehen, ich würde nicht anders es machen, wenn du die Chance hast, sozusagen ganz oben mitzuspielen und das Gefühl von Relevanz kriegst, als kleines Nichts ohne Selbstbewusstsein, dann nimmst du das mit. Also wenn und das war ein heißer Feger, der JFK sah ganz gut aus, das war so ein irischer Fickbulle.
Kam immer zu schnell.
Ja, hatte auch immer Rücken und so, aber immerhin und der war verheiratet mit der riesen Stilikone Jacqueline Kennedy und so, also da so mitzumischen und mit ihm zu schlafen.
So erotisch war wie ein Bosch-Kühlschrank.
Ja, deswegen hat er ja auch immer nur fremdgepickt. Aber sie war halt auch in dieser Szene so mit Frank Sinatra und Frank Sinatra war mit Kennedy und Mafia und so, also es war alles so sehr hoch oben, aber auch sehr gefährlich in dem Sinne.
Was ja vielleicht auch exciting ist, ne?
Genau. Mhm. Ich kann verstehen, dass sie da so angemacht von war. Mhm. Ne? Und dann hat sie nun diese Affären und wird eingeladen, zum Präsidenten Happy Birthday zu singen. Natürlich fliegt die dann nach Washington und singt Happy Birthday. Dumm nur, dass sie krank gemeldet war für die Dreharbeiten von Something's Got to Give oder sich krank melden ließ, damit sie dahin fliegen kann. Mhm. Und da hat das Studio gesagt, so Schätzchen, also jetzt hast du den Punkt echt überspannt und haben sie wirklich an ihrem Geburtstag 1. Juni 62 rausgeschmissen, weil sie eben da nach Washington geflogen ist, um da Happy Birthday zu sehen.
Ja. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne euch noch fragen will. Zum einen ist es ihre Obsession mit ihrer Psychoanalyse. Also es wird, glaube ich, generell wird bei Method Actern oft empfohlen, ne, weil wir eben an die echten Emotionen ran müssen, die musst du kennenlernen. Es wird oft empfohlen, eine Analyse zu machen oder irgendeine Form von Therapie, um eben rückwirkend quasi Dinge zu uncovern, Schmerz zu uncovern und so. Und sie war ja dann regelrecht obsessed die letzten Jahre mit ihrem Analytiker. Da gibt es auch verschiedene Dokus drüber und The Lost Tapes. Und es gibt noch neue, die dann erst, was weiß ich, in 50 Jahren veröffentlicht werden dürfen und so, ja, weil sie angeblich da Dinge gesagt hat, die darauf hindeuten, was tatsächlich passiert ist, genau, wie sie tatsächlich gestorben ist. Wie schätzt ihr das ein? War das Obsession oder ist sie wirklich weitergekommen psychologisch? Ist sie sich näher gekommen? Ist sie geheilt?
Also ich glaube, jetzt nur ist meine reine Privatmeinung, dass das Method Acting ihr nicht gut getan hat. Es hat erstens mit der Qualität der Filme zu tun, die sie vorher schon gemacht hat. Also sie brauchte das alles nicht. Mhm. Und ich finde Method Acting auch, wenn man es zu sehr in sein Leben integriert, also der berühmte Method Actor der letzten 30 Jahre ist Daniel Day-Lewis. Mhm. Ich finde es komplett behämmert, dass jemand Lincoln werden muss, um Lincoln zu spielen. Ich finde es komplett behämmert, dass jemand in der Mitte einer Hamlet-Produktion, in der er Hamlet spielt, im West End aussteigen muss, weil er Hamlet geworden ist und komplett durchdreht. Und wie gesagt, meine Lieblingsschauspielerinnen sind Handwerkerinnen.
Die Frage war ja.
Ich finde, es gibt eine bestimmte Form von Psychoanalyse und eine bestimmte Form von Therapie, die sehr hilfreich ist und die einem dabei hilft, mit dem eigenen Leben besser klarzukommen. Und es gibt ein zu tiefes Einsteigen, das dann eine tiefe narzisstische Wunde verursacht, meiner Meinung nach. Voll. Und die dazu führt, dass man alles, was man noch denken kann, ist ich.
Ja, ich weiß nicht so recht, ob das bei ihr so war, aber was sicherlich so ist, ist, dass so eine Psychoanalyse ist ja eine Krücke, genauso wie so ein Coach immer neben der Kamera. Das sind ja Krücken fürs eigene Selbstbewusstsein. Und anstatt, dass man nun ihr Selbstbewusstsein irgendwie anders hätte steigern können, haben sie eben Krücken gebaut. Oder sie hat sich Krücken genommen um sich herum. Und das ist bestimmt das Problem gewesen, weil eine Krücke bleibt ja eine Krücke, du bleibst ja trotzdem noch in dir unsicher. Und das ist, glaube ich, das, was daran schwierig ist. Weil dieses Urvertrauen, diese, wie gesagt, es hängt alles mit frühkindlicher sichere Bindung oder nicht sichere Bindung zusammen. Wenn du das nicht hast, dann kommt das auch schwer. Und wenn sie alle ihre Ehemänner ja dann doch des Verrats bezichtigt hat und alle ihre Regisseure nicht gut waren und all ihre, sie hat ja so viel immer auszusetzen gehabt, das zeigt ja so ein Grundmuster, dass du diese Person auch irgendwie nicht zufriedenstellen kannst, weil sie mit sich nicht zufrieden ist, und dann hilft eine Psychoanalyse auch nichts.
Ich glaube, sie wollte eventuell halt auch da bei der Analyse wieder, ne, ich glaube, sie hatte den gleichen Ehrgeiz, den sie vorher bei anderen Sachen hatte, sie wollte halt besonders hart arbeiten und auch in diesem Fall vielleicht eine Vaterfigur ihren Therapeuten da überzeugen von ihrer, wie ernst sie das alles nimmt, und hat sich da halt obsessiv reingestürzt. Er hat ja am Tag, ich glaube, vor ihrem Tod hat er die Zusammenarbeit mit ihr niedergelegt, hat ihr gekündigt quasi, hat gesagt, ich kann dich nicht mehr betreuen, weil das zu viel wird, weil sie wohl auch seine Familie irgendwie so, ne, hat also keine Grenzen mehr gehabt.
Ja, die war Familienmitglied geworden, das nimmt man ihm ja heute übel, das würde keiner machen, die so einen Patienten so nah ranzulassen. Völlig man unethisch. Muss aber dazu sagen, sie war natürlich auch ein goldener, eine Medaille am Revers von all diesen Ärzten. Straßburg
und
jeder, auch, ja, Straßburg alle. Auch, die haben sich alle mit ihr geschmückt und haben da natürlich viel zu viel zugelassen. Jetzt kommen wir aber in einen Bereich, der ist Grauzone. Also alles, was jetzt kommt, ist alles nur Gerüchteküche.
Ja.
Man weiß, dass sie am 4. August abends so anhand der Leichenstarre, ne, weiß man, dass sie so zwischen 8 und 9 Uhr abends gestorben ist. Und am 5. morgens um 5 Uhr irgendwas wurde die Polizei gerufen. Da war
von
sie
einer
tot.
Hausangestellten.
Ja, also das gerufen wurde sie wohl schon vorher, aber der Tod wurde festgestellt amtlich um 5.25 Uhr, sag ich jetzt mal. So, dazwischen liegen jetzt 7-8 Stunden. Was in diesen Stunden geschah, ist ein Glück für uns, eine goldene Fundgrube von Gerüchten und Verschwörungstheorien. Ja. Und jeder hat eine eigene Meinung dazu.
Ich kenne so viele Leute, die Stein auf Bein. Melly zum Beispiel schwört, Stein auf Bein, die ist ermordet worden.
Ja,
ganz
gibt's
klar.
Ganz klare
also
Beweise.
Die CIA hat gesagt, die ist zu gefährlich für Vater, Sohn und Präsident.
Ja. Ja.
Die müssen wir aus dem Weg räumen, bevor sie irgendwas ausplaudert. Sie ist kommunistennah durch Arthur Miller. Ja. So.
Ach, so schön.
Was glaubt ihr?
Das, was ich glaube.
Ja,
that's what I asked.
Ich glaube, dass Herr Kennedy, der ein versoffenes Klatschmaul sondergleichen war und von dem Gore Vidal sagt, dass es der schlechteste und gleichzeitig beliebteste Präsident war, den die USA je hatten.
Ja, das war vor Trump.
Das war vor Trump. und der ein Weiberheld sondergleichen war. Und ich glaube, Marilyn auch einfach an seinen Bruder und seinen Vater weitergereicht hat. Ich glaube, dass der Madame ein paar Sachen gesagt hat, die sie einfach nicht wissen sollte. Und ich glaube, Ich sag jetzt mal ganz freundlich, ich glaube nicht, dass Madame ermordet worden ist, weil die amerikanische Regierung zur damaligen Zeit ein so unorganisierter und völlig desolater Haufen war. Die hätten das einfach nicht hingekriegt. Und es gab so viel absurden, abstrusen, bösen Klatsch über Marilyn. Und diese Affäre mit dem Präsidenten war sowieso allgemeiner Wissensstand der Öffentlichkeit. Es gab einfach keinen Grund, sie zu ermorden. Madame war eine tablettenabhängige Alkoholikerin in der öffentlichen Wahrnehmung, die mit allem gebumst hat, was nicht bei drei auf dem Baum war. Das war die öffentliche Wahrnehmung. Es war privat natürlich nicht so, aber das war das öffentliche Bild von dieser Figur. Und wenn die jetzt gesagt hätte, die wollen in 2 Jahren Kuba angreifen, hätten alle gesagt, ja, Mädchen, let's talk about that when you're clean. Deswegen, ich glaube nicht, dass die, ich glaube, sie hat einfach eine Überdosis Schlaftabletten genommen und das war's.
Tatjana. Ich habe da eine andere Meinung. Also die haben halt sie aufgeschnitten natürlich, Obduktion gemacht, und dann war klar, sie hat einen Drogencocktail wie wir, wenn wir aus dem Berg heimkommen, plus XY.
Sprich bitte nur von dir, Liebes.
Also die hat richtig viel im Blut, Aber der Magen war leer und der Darm war leer. So. Und da fragt man sich ja schon, wie hat sie das denn bloß gekriegt, wenn man überhaupt keine Tablettenrückstände mehr im Körper findet? Das finde ich schon mal komisch. So. Mhm. Und dann findet man raus, dass sie wohl gefunden wurde schon kurz nach ihrem Tod. Und dann wurde sie wohl in einen haben sie einen Krankenwagen gerufen, da gibt es ja wohl Aufzeichnungen, dass dieser Wagen gerufen wurde. Sie wurde in Richtung Krankenhaus gefahren, da hat sie noch gelebt, dann ist sie gestorben auf der Fahrt, dann wurde sie wieder zurückgefahren und so hingelegt, wie sie gefunden wurde. Das sind alles komische Sachen. Hm. Es passt alles nicht so ganz zusammen. Und ich freunde mich damit an, dass sie tatsächlich wohl, und so kann ich es mir vorstellen, bezaubert von dieser Macht, nicht ertragen konnte, dass sie abserviert wurde von dem Kennedy und von dem Bruder vor allen Dingen auch, von dem Robert. Mhm. Und dass sie dann angerufen hat bei denen und hat gesagt, hör mal, entweder du kommst oder ich erzähle das und das schmutzige Geheimnis. Und dann haben die zu ihren CIA-Leuten gesagt, hör mal, die muss zum Schweigen gebracht werden. Und dann haben die es irgendwie geschafft, wie, weiß ich nicht, aber ich denke schon, weil, und jetzt kommt eigentlich die eigentliche Erklärung, die hatte alle Gründe, sehr zufrieden zu sein. Mhm. Also ein Selbstmord schließlich total aus. Überdosierung kann natürlich sein, aber sie hatte den Vertrag wieder aktiviert für Something's Got to Give. Sie sah blendend aus, sie hatte abgenommen, sie hat eine tolle Figur gehabt, sie hat Nacktaufnahmen gemacht noch kurz vorher, wo sie wirklich sensationell aussah und Liz Taylor mit Cleopatra von allen Titelbildern gewischt hat. Sie hatte eine relativ rosige Zeit vor sich und wusste es auch. Sie hat das erste Mal im eigenen Haus gelebt und war, soweit man sehen kann, gut in die 60er Jahre gekommen. Trug nur noch so Putschi und hatte auch die Haare so wie in den 60ern, das modern war. Also die war nicht irgendwie so eine verwirrte Irre, die den Anschluss verpasst hat. Und daher glaube ich schon, dass da irgendwas, weil kein Gerücht, also es gibt kein Feuer ohne Rauch, also ich glaube schon, dass da irgendwas dran ist, aber was genau, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass da irgendwelche Sachen noch 30 Jahre irgendwie unter Verschluss sind und wenn das rauskommt später, dann weiß man es halt genau. Aber dieser Mythos um den Tod hat natürlich diese ganze Legende noch angefacht und ist bis heute ja, jetzt kommt auf Netflix Blond raus, ne, ja, die Tage. Das ist ja auch wieder eine tolle Produktion, hoffentlich. Erst im Oktober?
Ja, immerhin. Hätten sie jetzt mal schön zum Todestag machen
sollen.
Ja, hätten
sie machen sollen.
Haben also, sie wieder nicht auf uns drauf, gehört.
Zu spät. Weil der Trailer ist super, wie sie wirklich verheult und fertig in der Garderobe sitzt und die ganze Zeit nur sagt, wann kommt sie endlich raus? Und ganz zum Schluss begreift man, dass die Norma Jean, die da sitzt, darauf wartet, dass die Marilyn Rolle rauskommt. Und das geht erst, nachdem sie fertig geschminkt ist. Und wow. So. Also das wird ein toller Film, glaube ich. Ich freue mich schon sehr drauf. Wow. Insofern, ich kann nicht genug von Marilyn kriegen und
Abschließend mal so viel. Man muss nichts über Marilyn wissen, man kann Marilyns Filme auch einfach so gucken, weil viel davon, zumindest die 10, die wir jetzt erwähnt haben, und die 3, die wir genauer besprochen haben,
sehr sehenswert,
sehr sehenswert sind und auch teilweise 60 Jahre später noch brillantes Filme machen.
Absolut.
Und wer mal sehen will, wie das aussieht, wenn die Kamera eine Person wirklich liebt, guckt sich irgendeinen Film mit Marilyn an, weil Madame muss gar nichts machen. Madame muss einfach einen Raum betreten und du guckst sie an und denkst, oh, a movie star. Ja, I get it.
Ja. Ja. Es ist, also, man kann, es ist ja, sie ist ja eine Frau, die wirklich sich selbst unterschätzt hat, die von der Welt unterschätzt wurde, die für dumm erklärt worden ist für all diese Dinge. Das war ja auch oft selbst inszeniert. Sie hat das ja auch in Interviews ganz oft immer noch benutzt. Aber also alleine das Gesicht, wie schön die war, wie absurd die Anordnung von, ne, Wangenknochen, Auge, Augenbraue, Mund, Kinn, wie das zusammenkommt, um dieses Wesen zu kreieren, dass man gar nicht, also ich habe mir das gestern nochmal heute auch den Tag damit verbracht, das anzugucken und ich setze ganz oft davor und denke mir so, ich kenne niemanden und auch ich habe mit sehr vielen sehr schönen Menschen gearbeitet, ich kenne niemanden, bei dem das so zusammenschmilzt in sowas Überirdisches fast schon. Na, also die hatte eine Schönheit, die ist insane. Wirklich, die es so gut wie nie gibt.
Und die Möpse. Ich stehe seitdem stehe ich ja nur
danke,
auf
Tatjana.
Dicke Möpse. So die hat einfach die ja so ein. Doch, ganz schön, naja. Oder?
Das Lustige ist, dass also so. Viele Leute ja heute noch denken, dass Marilyn Plus Size war. Die hat dann ja später die Garderobe irgendwie vermessen.
Nee, die war nur 1,5.
36 oder so getragen.
Ja, 36.
Ja, ja. Also es war, ne? Alles
aber die hatte petit, schon.
Aber es war halt curvy. Ja, die war curvy. Die hatte eine Taille, eine große Hüfte. Die hatte natürlich einen Hosenderber auch mit der damaligen Mode. Ne, das wurde so atomspitzig nach vorne irgendwie geschneidert durch Abwehr und so. Große ach, Kunst.
Toll.
Und
es gibt übrigens eine Person auf diesem Planeten.
Jimmy James.
Nee, die bei Brüste. Mir, nee, eine Frau, die bei mir einen ähnlichen Effekt hat wie die junge Marilyn. Inzwischen ist die deutlich älter und eine gestandene Charakterschauspielerin.
Monica Bellucci.
Nee, die junge Julia Roberts. Wenn du die anguckst und denkst, an diesem Gesicht stimmt nichts. Der Mund ist zu groß, die Augen sind zu groß, die Nase ist zu klein, die Augenbraue ist doof. Trotzdem sieht die ganze Zeit.
Bei Marilyn stimmt ja alles.
Sieht aber diese Movie Magic.
Ja, aber diese Movie Magic, dass jemand aussieht, als würde er die ganze Zeit in einem Lichtkegel stehen.
Ja, wenn sie lacht, geht das Licht an. Ja, ja, das stimmt schon. Da gibt es einige, die dieses Geheimnis haben. Aber gut, bei Marilyn ist ich wohne in Berlin, war noch nicht bei Marlene am Grab, was richtig schlimm ist, aber ich war schon bei Marilyn am Grab in Las Vegas und habe da in den Marmor geheult. Ja.
In den Marmor geheult, ist schön. Auch ein schöner Name für die Autobiografie.
Ja.
In den Marmor geheult.
So, meine Lieben.
Wenn ihr, es gibt natürlich 100.000 Menschen, die versuchen, Marilyn zu imitieren. Ich es gibt beim Estrell, die Marilyn erkennst du immer sofort, weil es das pinke Diamonds Are Girls Best Friend Kleid mit der Frisur
ist und so. They all suck.
They all suck. Wenn man aber mal, ich pack's in die Shownotes, einen Travestiekünstler sehen will, der das echt sehr gut und sehr erfolgreich gemacht hat, das ist Jimmy James. Pack ich in die Shownotes. Auch die Stimme und sie hat auch live gesungen und so, das war sehr schön. Aber damit Schluss. Ihr Lieben, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bitte postet unseren Podcast auf all euren Social Medias, empfiehlt uns euren Freunden.
Kommentiert unter unseren Posts.
Yes, please. Und gebt uns 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify.
Yes.
Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche für neue Folgen oder uns einfach mal eure Kontonummer schicken wollt.
Oder so. Merch kaufen, unsere
tollen Merch kaufen. T-Shirts. Wir haben jetzt, Kammdampf der Herzen.
Ja.
Und und so gibt es, auch das ist in den Shownotes. Und wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, dann bitte an tooltotheyoungpodcast@gmail.com. Die Ziffer 2, nein, das Wort 2 ersetzt jeweils mit der Ziffer 2, so rum. Das Wort 2 ersetzt sie mit der Ziffer 2. So, und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Yes.
Und finden das geil.
Wir finden es sehr geil. Auf Wiedergehört.
Tschüss.